Ob True Crime, Comedy oder News. Hör, was du willst, so viel du willst. Mit Aldi Talk streamst du jetzt endlich unendlich. Denn du kannst so oft du willst Daten kostenlos nachbuchen. Und das ohne Vertragsbindung. Hol dir die neuen Aldi Talk Tarife schon ab 9,99 mit bis zu 50, 100 oder 150 Mbit und 5G. Aber nur bis zum 30.06. Jetzt in deiner Aldi-Filiale oder in der Aldi-Talk-App. Aldi. Gutes für alle.
Herzlich willkommen bei deinem neuen Aktien-Podcast mit deinen beiden Aktien-Buddies Marcel und Philipp von MVI. Mein Name ist immer noch Philipp.
Und mein Name ist immer noch Marcel. Wir heißen euch herzlich willkommen. Es ist die 249. Folge. Philipp, nächste Woche die 250. Folge, ein Jubiläum. Heute soll es eigentlich um ein Thema gehen, was schon sehr... eigentlich auch nicht ganz unwichtig ist. Ja. Also nachhaltige Investments, und das wird ja häufig mit dem ESG-Standard oder auch mit dem SRI-Standard gekennzeichnet. Und da wollen wir uns heute mal mit befassen, welche ETFs das so gibt und was wir dann davon halten, wie wir vielleicht auch anlegen.
Und wir klären auch mal, schlägt Nachhaltigkeit wirklich das Konventionelle? Lohnt es sich überhaupt, hier gegebenenfalls auch auf Rendite zu verzichten oder mehr Gebühren zu bezahlen, um mehr Rendite zu bekommen? Bleibt auf jeden Fall dran, es wird super spannend. Marcel, wir haben echt tolle Themen heute mit dabei. Ich habe heute mitgebracht die EU-Kommission. Sie schlägt zu. Ihr werdet erfahren, wie Kamala Harris, es gab ja viel auch in den USA letzte Woche, ihr Geld investiert. Seid auch da gespannt. Dann sprechen wir über Warren Buffett. Er hat eine langfristige Position doch stark reduziert. Welche das ist, erfahrt ihr gleich. Wir sprechen dann natürlich auch noch über die aktuelle Börsenrotation, die stattfindet. Das sieht man ganz stark, wenn man sich mal anschaut, die verschiedenen Bereiche, wo die richtig stark im Moment performen in den letzten Tagen. Also seid auch da gespannt. Wir haben einen gemeinsamen Flop der Woche. Und meine Investmentidee diese Woche ist mir am Telefon gekommen, als ich mit dem Unternehmen gesprochen habe. Also bleibt auf jeden Fall dran. Und ich bin mir sicher, Marcel, du hast jetzt auch noch einige Gründe, wieso es sich lohnt, sich jetzt die nächsten 60 bis 70, 80 Minuten entspannt diesen Podcast hier mit anzuhören. Was hast du uns mitgebracht?
Ja, wir haben natürlich die Quartalszahlen, die hier mit eingeprasselt sind die ganze Woche. Es gibt natürlich auch die Übernahme schlechthin, die abgesagt wurde. Auch darauf wollen wir eingehen. Es gibt einen Riesenzukauf in Deutschland, was auch wirklich selten zu sehen ist. Deswegen auch heute ein Thema. Wir haben natürlich den Ten-Bagger der Woche. Wir haben Fragen aus der Community mit dabei. Und dann werden wir natürlich auch noch einen großen deutschen Unternehmen, Champions.
Champion.
Ja, ein Hidden Champion ist es nicht. Ne? Also schon ein echter Champion, muss man ja sagen, in Europa. Küren. Und genau, und dann wird es sicherlich in dem Hauptthema auch noch spannend für alle, die ein bisschen Nachhaltigkeit zur Folge haben wollen.
Ganz wichtig natürlich, CrowdStrike ist mit der Frage der Woche mit dabei, also für alle, die darauf auch warten. Und beachte unseren Disclaimer, weil alles, was wir hier sagen, ist falsch. Wir können unmöglich dafür haftbar gemacht werden. Und Marcel, bevor wir jetzt mit unserem neuen Werbepartner starten, gleich mit dem Werbespot, gibt es jetzt natürlich nochmal die Einladung, während die Werbung läuft, gerne uns mal 5 Sterne auf Spotify, aber ein Abo auch auf YouTube dazulassen oder auch bei Apple iTunes. Und ich honoriere das ja mit einem Witz. Und wie nennt man einen Kuchen, der schläft? Pancake. Da.
Ja, sehr
viel Spaß
schön.
Jetzt mit der Werbung.
Werbung.
Marcel, hast du schon von Terra Livonia gehört? Das ist eine neue Investitionsmöglichkeit, die wirklich nachhaltig ist.
Nein, erzähl mir mehr. Ich suche nach einer Möglichkeit, mein Geld ethisch anzulegen.
Terra Livonia investiert in P2P-Projekte, die aktiv zum Umweltschutz beitragen. Sie konzentrieren sich darauf, natürliche Lebensräume zu schützen und gleichzeitig Investoren eine Rendite zu bieten.
Interessant, aber wie funktioniert das? Und was macht meine Investition nachhaltig?
Deine Investition geht direkt in Projekte, die CO2 binden, zum Beispiel in Holz, die biologische Vielfalt fördern und schöne Erholungsräume für die Gemeinschaft schaffen. Es ist eine Chance, direkt an der Erhaltung unserer Natur teilzuhaben.
Und in finanzieller Hinsicht, wie sehen da die Renditen aus?
Terra Livonia bietet nicht nur ethische Zufriedenheit, sondern auch finanzielle. Ihre Zielrendite ist laut ihrer Webseite zwischen 9 und 12% pro Jahr, natürlich auch abhängig von der Investitionshöhe.
Das hört sich nach einer Win-Win-Situation an. Wie kann ich da anfangen?
Ganz einfach, Marcel, ich schlage vor, du bildest dir jetzt deine eigene Meinung und schaust mal in die Shownotes und schaust dir die Webseite an und triffst dann deine eigene Entscheidung, ob du Lust hast, dich da anzumelden und auch hier da zu und auch dort zu investieren.
Perfekt, das werde ich natürlich gleich machen. Danke für diese Idee.
Natürlich, es ist großartig, in etwas zu investieren, das wirklich einen Unterschied macht. Ja. Werbung Ende.
Kommen wir direkt zu den Quartalszahlen, ja, die diese Woche stattgefunden haben. Und wir nehmen ja heute zum Mittwoch auf, das vielleicht transparenterweise, weil natürlich auch an den jeweiligen Mittwochabend, auch Donnerstag noch spannende Quartalszahlen auf uns warten. Die können wir jetzt hier noch nicht an dieser Folge mit besprechen, aber dafür gab es eben schon Anfang der Woche sehr, sehr spannende Geschichten, zum Beispiel Alphabet. Da können wir direkt drauf eingehen. Wir sind, glaube ich, beide investiert, lieber Philipp.
Yes.
Und hier kann man sagen, wir können zufrieden sein. Top-Gewinne in diesem Quartal, also auch da die Ziele übertroffen. Und auch seitens des Umsatzes konnte man gut zulegen. 14% wächst man nach wie vor. Das ist wirklich stark. 450 Millionen US-Dollar mehr als erwartet. Also Hut ab. Vor allen Dingen getrieben wird das Wachstum von Search und Cloud. Cloud hat das erste Mal 10 Milliarden Umsatz gemacht. Also jenseits der 10 Milliarden Umsatz. Das ist auch, ich sag mal, ein richtiger Meilenstein für das Unternehmen. 1 Milliarde Dollar Betriebsgewinn bleibt dabei erstmal hängen. Und das, obwohl die Ausgaben noch hoch sind. Es wird auch weiterhin investiert in vor allen Dingen Wachstum. Ich finde das, also ich höre das gerne als Investor. Philipp, du glaube ich auch.
Ja, natürlich.
Und auch die Kostenbasis soll trotzdem weiter nachhaltig umgestaltet werden. Also auch hier versucht man weiterhin auch irgendwo Synergien zu heben, auch Sparmaßnahmen greifen zu lassen, dass eben auch die Rendite höher ausfällt. Die Aktie selber tendierte zwischen Minus bis Plus 2. Aktuell ist sie sogar wieder tiefer Minus. Wir haben noch vor US-Börsenstart heute aufgenommen zum Mittwoch. Also da schauen wir mal, wo es im Laufe des Mittwochs dann noch hingeht, wenn die US-Börsen eröffnet haben. Dein Kommentar zu Alphabet.
Ich bin super gerne investiert. Ich freue mich auch über die erste Dividende. Es gibt ein Aktienrückkaufprogramm. Sie wollen eine Dividende festhalten. Die Aktie hat unfassbare 50% gemacht. Und ich, Marcel, muss dir ehrlich sagen, ich bin so froh, dass ich hier einfach im März mal blind eingestiegen bin. Ich bin hier richtig vorne schon mit dabei. Und die Aktie hat, ihr wisst es selber, wir checken natürlich auch für euch die Investments. Und die Aktie hat eine Monsterqualität, weil die Bruttomarge bei 56% liegt. Die operative Marge bei 27%, die Interest Coverage bei 274, also mit ihrem EBIT decken sie das 274-fache ihrer Zinszahlungen. Sie haben eine Cash Conversion von 94% und eine Gesamtkapitalrendite von 26,29%. Die Free Cashflow Rendite könnte noch ein bisschen höher sein oder die Earnings Yield sozusagen, aber die war schon mal gut, weil natürlich jetzt auch durch diesen Anstieg von fast 50% das KGV natürlich auch wieder höher geworden ist. Deswegen ist die Gewinnrendite jetzt nur noch bei 3%. Nichtsdestotrotz ist dieses Unternehmen in der Lage, in 5 von 6 Kategorien den Markt, den S&P 500, im Vergleich zu schlagen. Und das ist für mich auch wieder so ein Punkt, Marcel, wo ich sage, wenn man Qualität kauft, wenn wir am 52-Wochen-Tief sind, macht man hier tendenziell keinen Fehler. Und ich freue mich hier definitiv langfristig mit investiert zu sein.
Ja, ich auch. Bin ja schon sehr lange dabei. Ja. Mittlerweile so, glaube ich, 220% im Plus und ist eins meiner größten Positionen im Depot. Werde ich sie auch nicht hergeben, auch keinen Anteil davon. Und die Dividende wird natürlich jetzt auch die nächsten Jahre gesteigert werden können, weil man natürlich auch hier mehr und mehr Gewinne einfährt. Das nächste Unternehmer bin ich alleine investiert, du nicht. Philipp, das ist Tesla. Du weißt, ich bin nicht nur als Kunde sehr überzeugt, ich bin auch aus Investorensicht relativ positiv gestimmt, auch wenn es aktuell viel Gegenwind gibt. Aber in dieser Branche gibt es aktuell bei allen Gegenwind, das muss man einfach so sagen. Und hier muss man manchmal auch ein bisschen die Kirsche im Dorf lassen. Natürlich war der Gewinn dieses Quartal nicht so stark. Er ist deutlicher eingebrochen, als das erwartet war. Also im Vergleich zum Vorjahresquartal deutlich unter dem, aber dafür wieder besser als im ersten Quartal des laufenden Jahres. Insofern, ja, klar, erstmal eine negative Überraschung, auch wahrscheinlich die Ursache dafür, dass die Aktie unter Druck geraten ist, direkt nach der Bekanntgabe der Zahlen. Umsatzseitig aber konnte man positiv überraschen. 760 Millionen US-Dollar mehr Umsatz gemacht. Das lag vor allem auch daran, weil man in China tatsächlich trotz des sehr schwierigen Umfelds und hohen Wettbewerbs, was man ja in China vorfindet, sehr gut abgeschnitten hat. Aufs Jahr oder im Jahresvergleich sind 2,3% Wachstum im Umsatz, was natürlich gerade jetzt, ich sag mal, im negativen Punkt des Zyklus natürlich trotzdem noch gut ist, dass man da nicht rückläufig agiert. Trotzdem muss man vielleicht auch nochmal den Blick drauf werfen. Energieerzeugungs- und Speichergeschäft wuchs tatsächlich um 100%. Das ist natürlich relativ gering auf den Gesamtumsatz des Jahres, aber es ist natürlich schon mal ein Weg, den man sieht, wie man dann noch weiterhin Geld oder noch zusätzlich Geld verdienen kann. Der Cashbestand ist übrigens bei 30 Milliarden US-Dollar aktuell. Und die Zahlen der Auslieferung, die waren ja schon vorher bekannt. Das macht der Tesla immer relativ zeitnah nach dem Ende eines jeweiligen Quartales. Das Thema Robotaxi war ja so ein, ja, auch ein Ding, weil natürlich jetzt die Aktie unter Druck geraten ist. Einst, als man das Event verschoben hat auf den jetzt 10. Oktober. Das sollte ja erst im August stattfinden. Und das kam natürlich erstmal nicht so gut an. Aber 10. Oktober ist, hat auch der Markt schneller erkannt, relativ gut verkraftbar. Es sind 2 Monate mehr. Und vor allen Dingen, das sagte Elon Musk, können hier noch einige Dinge hinzugefügt werden zu dieser Produkteinführung oder zu der Bekanntgabe des Robotaxi-Events. Und das kann ja am Ende auch nur gut sein, wenn da vielleicht noch ein paar Features mehr zu holen sind. Weitere Highlights, die vor allen Dingen in der Zukunft gerichtet sind, denn darum geht es uns Anlegern ja, dass man im Prinzip auch nochmal schaut, okay, was ist denn noch so geplant? 2025 soll dann nun doch endlich der humanoide Roboter produziert werden. Das finde ich ziemlich spannend, vor allen Dingen, weil man den auch erstmal selbst einsetzen möchte in der eigenen Produktion. Finde ich klug, weil natürlich da kann man Mitarbeiterkosten sparen. Ja. Dann ist man wieder effizienter als der ganze Rest in diesem Markt. Und man möchte es dann mit einer zweiten Version 2026 von dem Optimus-Roboter dann auch an die Industrie verkaufen. Auch da tut sich dann ein Geschäftsfeld auf, welches sehr spannend sein wird. Vor allen Dingen auch in der Batterieanlage sollte es eingesetzt werden. Wahrscheinlich so Schritte, die ich sag mal so ein Roboter einfach übernehmen kann, ohne dass es jetzt riesen Ansprüche sind an einen Menschen, ne, im Verhältnis. Und in der ersten Hälfte 2025 soll auch ein erschwingliches Modell da sein. Das wurde ja erst, also so hieß es ja, relativ weit verschoben und jetzt dann doch nicht. Also offensichtlich soll nächstes Jahr dann doch ein Modell kommen, was eben nicht erst bei 40.000 losgeht, sondern eben da deutlich darunter liegt. Auch das wird natürlich super spannend, wie man denn diesen Markt agieren kann. Und man hat den Preis für das selbst oder autonome Fahren in den USA erstmal gesenkt und natürlich auch auf dieses Abo-Modell umgeschlagen. Das war ja immer mit einer einmaligen Investitionssumme relativ hoch und jetzt kann man auch kostenlos erstmal testen und dann auch das Abo dann dadurch erweitern. Finde ich erstmal spannend, natürlich aus Investorensicht, weil man hier natürlich für die Zukunft sieht, wo noch Gelder herkommen werden. Und ich glaube, wenn das alles so zusammenkommt und dann auch jemand die Zyklik des Automarktes wieder ein bisschen in Fahrt kommt, weil die Zinsen sinken, ne, die Neuanschaffungen werden dann auch stattfinden, dann ist das, finde ich, sehr, sehr spannend und positiv und deswegen bleibe ich hier auch investiert, bin aber natürlich auch bereit, eine gewisse Volatilität mitzunehmen.
Ich bin gespannt. Also ich stehe an der Seitenlinie, du weißt selber, ich fahre einen Tesla, bin da auch zufrieden. Wird spannend auch mit den ganzen Robotaxis, ob das so kommt und klappt und
genau, das wird spannend. Also auch da ist natürlich immer auch Enttäuschungspotenzial da.
Aber der Markt preist hier schon viel ein bei einem 95er KGV und 785 Milliarden Market Cap.
Absolut, genau. Also da ist immer noch viel, viel Zukunft schon eingepreist. Das sollte man auch nicht vergessen. Und das sind natürlich dann auch die negativen Aspekte. Neben dem, dass man natürlich auch nicht immer weiß, was Musk da macht und das manchmal auch ein bisschen hin und her geht. Aber immerhin, das Unternehmen entwickelt sich weiter. Und das kann man ja, egal wie man Musk jetzt findet, durchaus mal anerkennen.
Fundamental betrachtet ist die Aktie jetzt nicht der Burner. Das muss man einfach so sagen, weil es auch noch ein Wachstumswert ist. Sie versuchen immer noch, ihre Margen auszubauen, die operativen Margen. Sie sind stark aufgestellt im Bereich der Finanzierung. Die Interest Coverage liegt bei 57, aber der Rest Cash Conversion, Gesamtkapitalrendite und auch natürlich auch die Gewinnrendite bei so einem hohen KGV ist unter 2%. Da muss ich aber ehrlich sagen, lieber Marcel, würde ich nicht viel drauf geben. Wenn man in Tesla investiert, dann macht man das bestimmt nicht aufgrund der fundamentalen Fakten, sondern aufgrund von ganz anderen Sachen. Du hast jetzt noch ein Unternehmen mit dabei.
Damit hast du nicht gerechnet.
Nee, habe jetzt gerade überlegt, ich kannte die noch von früher, da gab es nur so Maus, Tastatur und also Quatsch. Warum hast du sie heute mit dabei? Hast du sie dir ins Depot gelegt?
Nein, das nicht. Aber ich finde, sie ist unterschätzt. Also gerade auch im ganzen Anleger- und Aktienraum sieht man diese Aktie nicht so oft. Nee. Aber sie ist tatsächlich sehr, sehr gut gelaufen oder eigentlich eine insgesamt sehr gute oder attraktive Aktie auf sehr lange Sicht. Die Rede ist von Logitech. Ein Unternehmen, wie du schon sagst, also Zubehör, Computerzubehör und noch vieles, vieles mehr, sind ja mittlerweile schon sehr breit aufgestellt und sie haben überraschend starken Gewinn ausgewiesen, also um 25 US-Dollar mehr als erwartet. Bei 1,13 Dollar ist das natürlich schon prozentual ein sehr schöner Beat. Der Umsatz von 1,1 Milliarde US-Dollar ist 13% höher als erwartet oder als letztes Jahr. Und übertrifft damit 70 Millionen US-Dollar, auch das deutlich. Und der Cashflow hat auch um 27% zulegen können. Vor allen Dingen konnte man auch den Ausblick für das gesamte Geschäftsjahr anheben. Und das war eben auch insgesamt ein bisschen überraschend. Die Prognose, wie gesagt, angehoben. Warum ist es eigentlich interessant? Die Aktie selbst wie schon gesagt, ein bisschen unterschätzt. Ne, kann man durchaus, oder jeder, der sie schon lange hat, weiß, dass das ein sehr erfolgreiches Investment bisher war. Auch wenn es hier und da mal natürlich Rückschläge gibt, weil man in einem zyklischen Bereich ist.
Aber die Aktie hat 117% gemacht in 5 Jahren.
Ist in Ordnung.
Natürlich Hut ab vor all denjenigen, die am 9. Juni 2021 bei 138 Dollar eingestiegen sind und jetzt immer noch dabei sind.
Genau, also das ist natürlich auch, muss man dazu sagen, ne? Klar, sie haben natürlich auch ihre Höhen und Tiefen, aber warum habe ich die heute mitgebracht? Nicht, weil ich jetzt unbedingt investieren möchte, sondern weil das vielleicht ein Vorbote sein kann auf ein belebendes Computergeschäft, Laptop-Geschäft, vielleicht auch Tab und Smartphones, ne? Weil es hier vielleicht ein Vorbote ist dafür, dass es mehr und mehr investiert wird, auch wieder in den Büros, fürs zum Arbeiten, vielleicht auch das Thema KI in der Ausrüstung so langsam wieder losgeht, auch wenn das Management selbst vor allen Dingen den starken Vertrieb und die gute Innovationen innerhalb von Logitech hervorgehoben hat und als Grund ausgemacht hat für dieses Wachstum,
ja,
glaube ich, dass da ein bisschen mehr dahinter steckt, gerade auch für den gesamten PC-Markt. Und du weißt, ich bin investiert in Qualcomm mit dem Snapdragon-Chip, der da auch KI-Fähigkeit in diese Geräte mitbringt. Der hängt übrigens bei jedem Mediamarkt und Saturn als Werbung unübersehbar an jeder Ecke. Gibt es diesen Snapdragon-Chip als Werbung, dass man
ist
eben
das,
sieht.
Ist das so? Also kommen Leute deswegen und kaufen
der zieht
das,
an, weil ich habe mal ein bisschen versucht, mich da in der Abteilung mal durchzufragen. Das liegt vor allem auch daran, weil dieser Chip nicht nur die Leistungsfähigkeit, sogar angeblich höher als der von Apple, der aktuelle, in der KI-Fähigkeit, weil das hat der Apple noch nicht in seinen Sachen integriert. Und vor allen Dingen ist der praktikabel, weil der nicht so viel Energie verbraucht und damit auch der Akku dieser mobilen Geräte nicht so gefragt ist oder nicht so unter Druck ist.
Also wenn ich mich jetzt, ich würde mich so als 0815-Mensch, der sich mit sowas nicht auskennt, bezeichnen. Wenn ich jetzt einen Laptop kaufen müsste und ich würde da reinlaufen, ich hätte keine Ahnung, worauf ich achten müsste. Also kannst du mir bestätigen, dass die Leute, die sich einen Laptop kaufen wollen, die auch in so einen Mediamarkt Saturn gehen, dass die sich schon mit der Materie befasst haben? Oder ist das eher, also ist da viel Aufklärungsarbeit? Das frage ich mich einfach. Wenn ich so einen Drachen irgendwo an der Wand sehen würde, ich würde ja Angst kriegen und nicht sagen, hier, sowas will ich in meinem Rechner.
Ja, also,
weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst. Und da, ich meine, ich kenne es ja aus der Praxis, aus, auch in der Beratung in dem Fall, dass es total verschieden ist. Es kommt ja darauf an, was du für ein Kunde bist. Wenn du ein Kunde bist, der einfach nur seine Online-Banking-Geschichten machen, zu Hause mal, keine Ahnung, ein kleines billiges Spiel spielt, dann ist das natürlich nicht der Case für diesen Chip.
Okay.
Aber für alle, die es zum Arbeiten benötigen, also Homeoffice, Stichwort, ne, für gewisse Ansprüche, die diese KI-Implementierung innerhalb auch eines Unternehmens, also es muss ja nicht nur das, was du im zu Hause bei dir im Büro stehen hast, sondern eben auch auf Arbeit. Ne, diese, doch, ich sag mal, Laptops, die vielleicht für den ganzen Belegshop gekauft werden. Und gerade auch im Handy hatte ich das schon vor vielen Jahren im Smartphone-Geschäft, dass viele gefragt haben, ist denn da oder ist das schade, dass Samsung den Snapdragon nicht verbaut? In Europa gab es ja den Exynos. Der war halt zu dem Zeitpunkt besser für den Akku, das weil wir eher auf Langlebigkeit des Akkus, dass er nicht nach einem oder nach einem halben Tag aus ne, durch ist, und die Snapdragon haben halt viel mehr Power verbraucht. Deswegen hat man damals den Snapdragon nicht verbaut in die europäischen Smartphones von Samsung, sondern nur in den USA. Das fanden viele Kunden ziemlich blöd, weil die gerne den Snapdragon gesehen hatte, weil der leistungsfähiger ist, zumindest im also im Grafischen und im Co. Ne? Also alles in der Bewältigung der Arbeitsschritte. Und diese neue Generation von KI-Chip wird das Ähnliche bringen, nur sind sie tatsächlich auch effizienter offensichtlich im Bereich der Akku, sodass sie eben nicht so viel fressen. Und das könnte sehr spannend sein. Ich glaube, dass wir hier schon einen Wettlauf sehen. Klar, AMD möchte da auch nachlegen, aber da ist noch nichts wirklich genau für KI da.
Sorry, dass ich dich unterbreche, aber ich finde, von 10 Leuten, die so einen Laptop kaufen wollen, wie viele kommen und sagen, ich will sowas? Ist das 30%, 10, 5%?
Ich glaube, das ist anders, musst du andersrum denken. Ich glaube, die Leute gehen zum Beispiel zum Microsoft Surface, weil sie wissen, dass da eine große Leistung drin ist.
Ehrlich?
Und da drin ist der X verbaut. Also der Snapdragon X ist in der Microsoft verbaut.
Krass.
Genau. Also die Surface-Produkte haben alle den Snapdragon-Chip. Die neuen Samsung-Smartphones haben alle diesen KI, genau diesen, der überall gerade beworben wird, diesen Snapdragon-Chip drin. Also man sieht das auch, bei Lenovo wird es auch jetzt wohl neue Vorstellungen geben mit genau diesem Chip. Also
ich bin da.
Die Hersteller entscheiden. Ja, genau, die Hersteller entscheiden ja für den Kunden. Der Kunde muss sich nicht mit den Chips auseinandersetzen.
Aber muss ich dann dafür Werbung machen? Das frage ich mich.
Das macht aber eher Snapdragon. Dass die sagen, hier, schaut mal, wenn ihr uns seht, Also das ist ja eine Werbung von Qualcomm.
Ach so, Qualcomm macht die
genau,
Werbung.
Genau, die machen die Werbung nicht.
Ich dachte also, jetzt, dass hier einer sagt, hier
es klingt genau, so es ist dann eher so wie, ah krass, ja, hier, die machen einen besonderen Chip. Und dann sehe ich es aber, wenn ich dann sehe, ah, hier, Laptop, okay,
ah,
so sieht das aus.
Und dann sage ich,
ah, habe ich schon mal gelesen, habe ich schon mal gelesen. Das ist so dieses, so dieser Marketing, so wird sich das gedacht, denke ich mal. Also davon gehe ich jetzt mal aus meiner Marketing-Erfahrung bisher.
Jetzt habe ich es verstanden.
Genau, und ich glaube, dass das tatsächlich, dass sie da einen richtigen Vorsprung haben.
So wie ein bisschen bei Windeln. Hast du eine Pampers?
So, ja, so, genau.
Haben sie Pampers?
Ja, ja, genau.
Du sagst ja nicht, hast du Windeln.
Dir läuft der Laptop nicht aus.
Ja, jetzt, jetzt verstehe ich das.
Genau, ja, schönes Bild.
Ich dachte schon hier, ich bin.
Nee, also es geht kaum einer Idiot rein. Das sind dann wirklich, so tief drin, vielleicht auch, ich sag mal, gewisse, naja, Feinfühligkeiten, wo man sagt, so, oh, ist hier ein Qualcomm drin? Nein, also danach fragt der Kunde natürlich nicht, aber die wollen einen Hochleistungsprozessor, der das am Ende schafft.
Aber und das da ist doch Wahnsinn. Da, also sorry, wenn ich das so sage. Die meisten Leute haben keine private Altersvorsorge, aber die wissen ganz genau, dass ein Snapdragon kein Pokémon ist. Ja, weißt du, also das ist...
Ja, aber nur weil du alle 1000 Pokémon kennst dann. Nee. Das ist ja mittlerweile einer.
Ich wer glaube, aber ich würde noch einige von den ersten 150 zusammenkriegen.
Ich habe einen Snapdragon gefangen mit einem Meisterball.
Ein wildes.
Nicht schlecht, ein wildes, natürlich ein wildes. Kommen wir zum Denner hier. Oder wolltest du noch kurz einen Blick auf Qualcomm?
Logitech.
Oder Logitech, ja genau.
Logitech an. Bruttomarge 41%. Netto-Marge 13%, Interest Coverage 0, weil sie haben keine Schulden, sehr gut. Starke Cash-Conversion, also das zeigt auch, dass man sie verkaufen, ja, so Tastaturen, sowas kann man halt billig irgendwo produzieren lassen und teurer weiterverkaufen, wenn man eine schöne Marke hat. Und das ist mir, das wollte ich ja auch noch sagen, sorry, hier machen wir heute so ein bisschen Girl-Talk hier in dem ganzen Podcast.
Okay. Ja, okay.
Ich habe die Woche die Macht der Brands gesehen. Meine Frau verliert ja gerne mal Apple AirPods. Und jedes Mal neue Apple AirPods zu kaufen, ist ja der Tod für jeden Ehemann. Deswegen habe ich mich umgehört und ein guter Freund von mir hat mir eine andere Marke empfohlen. Die kosten 20 Euro. Die haben wir jetzt hier. Du kannst die gerne mal testen. Du hörst keinen Unterschied zwischen meinen AirPod Pros und denen.
Ich wette dagegen.
Nein, hörst du nicht.
Okay, wir lösen es auch nicht.
Also du hörst es natürlich, wenn du es reinsteckst, aber die Soundqualität für 20 Euro, Marcel, mega.
Naja,
wirklich mega und da sieht man wieder die Kraft einer Marke.
Kann sein.
Kommen wir zurück zu Logitech, deswegen also Cash Conversion 174%, Gesamtkapitalrendite brutal stark, 23%. Das zeigt auch, dass diese Aktie richtig Feuer machen kann, auch beim Kurs. Und eine Earnings Yield von 4,28%. Auch hier mehr als der S&P 500.
Ja, absolut. Ist auch mal zwischenzeitlich wirklich zwischen 2000 oder wo das ganze Homeoffice-Thema war, ist ja völlig explodiert, die Aktie. Ne? Deswegen auch dementsprechend stark zusammengefallen. Denner hier, wir sind beide investiert. Philipp haben auch Zahlen gebracht, die ich mitbringen wollte, weil sie wirklich gut waren. Insgesamt hat man den Gewinn deutlich übertreffen können, die Erwartungen. Ja. Und auch der Umsatz konnte gut zulegen, 110 Millionen US-Dollar mehr als erwartet. Zulegen. Im Jahresvergleich ging es ein bisschen rückläufig, muss man dann wieder zu betonen, hat aber auch ein bisschen mit Umstrukturierungen zu tun. Mhm. Und das starke Biotech- und Diagnostikgeschäft ist hier verantwortlich für diese doch recht guten Ergebnisse. Unser Team hat im zweiten Quartal gute Arbeit geleistet und bessere Umsätze, Gewinne und Cashflows erzielt als erwartet, bemerkte der CEO Ryan Blair in der Telefonkonferenz. Die Aktie zu Recht im Plus gewesen mit plus 6% danach und scheint jetzt auch den positiven Trend zu der letzten Wochen weiter fortzusetzen.
Wird ja jetzt auch langsam mal Zeit, ja. Also wir hatten hier die Hochs 2021 zur Pandemie und dann hier ist ja eine Erfolgsgeschichte. 407% in 10 Jahren, Dividendenwachstumswert, auch fundamental unfassbar stark bei den Margen, bei der Interest Coverage, die Cash Conversion. Die Kapitalrendite ist aktuell noch nicht so gut, so wie die Earnings Yield, weil natürlich auch hier wieder teuer bewertetes Unternehmen. Qualität hat ihren Preis und das sind wir bei Denner hier einfach auch recht stark. KGV nächstes Jahr von 30 und dafür bekommt man geschätztes Umsatzwachstum von 8%, ein Gewinnwachstum von 14%. Also hier sieht man wieder das Denner hier Business System. Also sehr viel wird auf Effizienz getrimmt und gepimpt. Ich frage mich ja, ob wir dieses Jahr noch ein neues 10-Jahres-Hoch sehen. Ob das noch eine Spar, aber das wäre noch mehr als 20% seit August.
Das wäre ein Allzeithoch dann aber
auch. Ja.
Ne? Also 10-Jahres-Hoch, beziehungsweise ein Allzeithoch.
Ein Allzeithoch, glaubst du?
Meine Spekulation diese Woche.
Ja!
Du wolltest erst
hier raus. Ich habe mich nicht getraut. Bitte.
Sie schaffen es.
Denn er hier noch dieses wird Jahr. 2024 ein neues AZH erreichen. Ausrufezeichen,
du bist mein Junge. Was mir Mut gibt, ist einfach der Ausbruch aus dem Abwärtstrend. Der ist stattgefunden, der ist jetzt bestätigt worden und jetzt geht es schon wieder Richtung neue Hochs und Zwischenhochs und dann ist das alles hoch.
Es könnte natürlich jetzt auch sein, dass viele gesagt haben, ne, denn hier lag jetzt die letzten Jahre tot am Loch und dann, wenn wir wieder Richtung Allzeit hochlaufen, dann kommen die Guppies wieder und werden wieder einsteigen.
Ja, beziehungsweise dann auch, ich sag mal, diese Einmaleffekte aus Corona, wo die Aktie einfach weggelaufen ist, die ist jetzt durch, jetzt kommt das Unternehmen wieder in Fahrt, die Abspaltung hat stattgefunden. Ja. Also es sind natürlich viele Punkte, die jetzt so ein bisschen wieder für Sicherheit und Klarheit sorgen. Und
294,66 sind zu schlagen. Das sind nur noch 10,34%. Ach, das hätte ich ja auch mitgeben können.
Ja, toll. Na, warst du, gut. Was nur 10% sind bis zum Alter?
Ja.
Na, das geht ja. Ich hätte gedacht, mehr.
Ich drücke dich sicher, die Däume.
Ja? Okay. Na dann. Besonders noch zu nennen vielleicht Lockheed Martin mit wirklich guten Umsätzen. Moody's. Sehr, sehr erfolgreich. Coca-Cola hat diesmal das Rennen in diesem Quartal gewonnen gegenüber Pepsi. Deutlich in allen Kanälen eigentlich besser gewesen. Und MSCI war wirklich auch sehr, sehr stark. Letztes Quartal haben wir noch, sind sie ja noch zusammengebrochen. Ja. Da war es ja noch ein Thema, ob man kaufen sollte und so. Also wer es gemacht hat, das hat sich definitiv gelohnt. Glückwunsch an dieser Stelle. Und ja, mal sehen, was diese Woche noch an Quartalszahlen dazukommt. Wir werden berichten.
Wir hatten im Podcast auch schon etwa über etwas berichtet, nämlich über Delivery Hero. Ich glaube, damals waren sie so gemeint Flop, weil es Untersuchungen und Hausdurchsuchungen gab. Nicht bei den armen Mitarbeitern, die das Essen ausliefern müssen.
Ja, das wäre auch albern, ne?
Ja, sondern in den Geschäftsräumen in Berlin. Und jetzt schlägt die EU-Kommission zu. Und sie leiten jetzt offiziell ein Verfahren ein wegen eines Kartellverstoßes. Delivery Hero und Glovo zählen zu den größten Lebensmittellieferdiensten in Europa, teilte die Kommission mit. Oh, wer hätte das gedacht? Das wissen wir ja. Und vor gut zwei Wochen hat Delivery Hero jetzt auch noch bekannt gegeben, dass es wegen potenzieller Verstöße gegen das EU-Kartellrecht eine Strafe von möglicherweise mehr als 400 Millionen Euro.
Darüber haben wir auch berichtet.
Genau. Und bislang hat man gerade mal 186 Millionen Euro zurückgelegt.
Genau.
Und Marcel, wir sind uns, glaube ich, einig, in diese Aktie sollte man lieber nicht investieren, oder?
Genau, also nachdem jetzt, ich sag mal, jetzt auch die Klarheit ist, dass die EU-Kommission wirklich untersucht und dann auch noch deutlich hervorgeht.
Zu illegalen Absprachen gekommen sein, Marktaufteilung, Preisabsprachen.
Das sind die Behörden meistens nicht sehr gnädig, ne? Also zu Recht und insofern könnte es noch hart werden für Delivery.
Ich glaube auch, man will ja der Politik nichts unterstellen, ja? Aber ich glaube, lieber vergibt man hier an so einen Lieferdienst so eine fette Strafe als an irgendeinen großen Champion. Na gut, das machen sie natürlich auch eigentlich ganz gerne. Aber ich glaube, niemanden bei der EU-Kommission interessiert es, ob es Delivery Hero in 10 Jahren noch gibt oder nicht.
Ach, das würde ich jetzt gar nicht so. Ich glaube, die dürfen da gar nicht so solche Unterschiede machen. Ich glaube, es ist einfach nur wichtig, dass man, das ist ja genau das, was wir, also ich bin ein marktliberaler Mensch, ja, die ja. Ich sage, also wo ich wirklich sage, der Markt regelt das, Angebot und Nachfrage, hört auf mit Subventionen, den ganzen Spaß. Ich muss sagen, ich finde es absolut tödlich, gerade wenn man sagt, dass man das verfechtet, diese Freiheit der Wirtschaft, dass man dann Preisabsprachen macht, was eben nicht in diesem Regelwerk ist. Also eine Staatsaufgabe in meinen Augen ist tatsächlich gerade in der Wirtschaft Leitplanken setzen des fairen Handels, des fairen Wettbewerbs. Und wenn das durchbrochen wird, finde ich, soll es auch empfindliche Strafen geben, weil es ist schon, oder jeder hat die gleichen Bedingungen und sollte die gleichen Bedingungen haben. Und wenn man darüber hinaustritt, ist es eben nicht mehr marktgerecht. Und das ist ja genau der Punkt, weshalb Kartell, oder was eigentlich die Grundaufgabe eines Kartellrechts ist. Und deswegen, Chapeau, sollen Sie es bitte ordentlich machen und da ordentlich untersuchen. Und auch nur dann, wenn wirklich eine Schuld nachgewiesen werden kann, soll auch verhängt werden. Da bin ich natürlich auch zu wenig
Schauen
Jurist.
Wir uns fundamental das Ganze mal an. Also die Bruttomarge, 24%. Daraus resultiert eine operative Marge von minus 8,45. Das Unternehmen verbrennt einfach richtig viel Geld. Und sie haben faktisch auch diese 400 Millionen Euro einfach nicht wirklich. Ja, das ist Geld, die haben keine großen Cashflows, die haben keine schönen Gewinne. Das geht nochmal richtig rein dann auch in die Bilanz. Interest Coverage minus 2. Sie sind nicht in der Lage, aktuell mit dem EBIT oder mit dem operativen Einkommen ihre Zinsverbindlichkeiten auch zu decken. Die Cash Conversion liegt bei gerade mal 17%. Das ist relativ wenig. Gesamtkapitalrendite auch aufgrund der Verluste natürlich negativ, genauso wie die Gewinnrendite. Und das sind alles hier eigentlich Red Flags. Fundamental spricht hier nichts für ein Investment. Und wir sehen auch hier die Preisspanne. Wir sind jetzt bei 18,87 €. Das 52-Wochen-Tief liegt bei 14,92 €. Und Marcel, Ich glaube, meine Spekulation diese Woche wird, dass wir noch mal ein tieferes Tief dieses Jahr sehen werden von dieser Aktie. Ich glaube, der Ritt ist noch nicht vorbei. Minus 53% in einem Jahr. Und hier haben wir wieder so ein schönes Beispiel, dass eine Aktie sich auch noch mal halbieren kann, wenn sie sich halbiert hat.
Klar.
Weil insgesamt hat diese Aktie nämlich in 5 Jahren minus 53% gemacht und in einem Jahr minus 53%, in 6 Monaten minus 20. Also man sollte hier nicht einsteigen. Es könnte passieren, dass noch hier mehr aktivistische Investoren jetzt einsteigen bei Delivery Hero. Ich glaube aber, wenn, dann haben die eher eine Zerschlagung und Verkauf im Sinn. Als Investment hier einsteigen, würde ich nicht.
Das zählt für die ganze Branche. Ich habe gleich mal geschaut, was Just Eat Takeaway macht, was ja Lieferando im Prinzip die Mutter ist. Die waren vor, nach Corona oder zu Corona Hochzeiten bei 100 Euro die Aktie und jetzt sind sie auch bloß noch bei 11. Also das ist ein branchenweites Thema und ich glaube, die einzigen, die damit aktuell erfolgreich sind, ist Uber, aber auch nicht nur, weil sie das machen, sondern weil sie eben viel mehr machen als genau diese Essenslieferung.
Hast du mitbekommen, dass Uber jetzt für Mediamarkt Saturn liefert?
Ja, weil die immer mal da sind.
Aber hier nicht in Leipzig.
Doch.
Bei uns nicht.
Dann bloß nicht hier raus.
Ich war bereit, ich hätte es probiert. Ich habe Druckerpatronen gebraucht.
Ja.
Ich war geil, brauche ich.
Wundert mich.
Nächster.
Ja, ist seltsam, weil natürlich, also sie machen das tatsächlich. Ich habe ja auch schon öfter rumlaufen sehen, neue Sachen abholen. Also, ja.
Sind das dann Uber-Fahrer?
Das sind richtig Uber-Fahrer oder auch Lieferando, beides geht.
Aber ich frage, also jetzt, du hast, das sind dann jetzt keine Uber-Taxifahrer, weil Uber-Taxi gibt es ja nicht in Leipzig.
Genau, das haben wir nicht. Aber die klassischen Sachen, keine Ahnung, brauchst du eine Ryan neue Hülle sozusagen oder irgendwas, was so Kleinigkeiten sind, das hauen die sich hinten, wo sonst die Pizza drin ist, rein und dann geht's los. Für ein kleines
cooles Geschäftsmodell, ja.
Ganz clever eigentlich, ne? Und auch gar nicht so dumm für Mediamarkt, muss man sagen. Eine Absage, die doch relativ schnell kam, aber fast, ich hätte es eigentlich nicht erwartet. Und zwar, Wiz sagt den Alphabet-Deal ab.
Was ein Witz.
Oh ja. 23 Milliarden Dollar waren ja das Angebot von Alphabet. Das wurde nun abgelehnt, so berichtet es CNBC. Und stattdessen soll das IPO endlich vollzogen werden. Und der CEO von Wiz sagte, zu solchen demütigen Angeboten Nein zu sagen, ist hart. Aber Sie sehen eben hier mehr.
Ich glaube, das ist ein Übersetzungsfehler. Demütigen, ich habe das auch gelesen, das macht ja eigentlich gar keinen Sinn, der Satz, oder?
Demütig, doch, also demütig, also es war ein sehr, also in dem Sinne, so. Es wäre demütig gewesen, hier einfach mitzugehen, weil 23 Milliarden wäre halt einfach eine übelste Spanne mehr als die Bewertung aktuell und deswegen, wenn man jetzt ein demütiger Mensch gewesen wäre, hätte man gesagt, ja bitte, ich nehme das Geld und ich spende am besten noch die Hälfte davon, aber in dem Falle passt in dem Kontext doch ganz gut zusammen. Das nächste Ziel von Wiz sei jetzt eben ein wiederkehrenden Umsatz von 1 Million Dollar zu erzielen. Aktuell sind es noch 350 Millionen Dollar, aber man wächst ja doch ganz gut. Und der Grund für die Absage sind die zu erwarteten behördlichen Prüfungen des Deals. Das ist schade für Alphabet. Das ist mutig von Wiz. Wobei ich glaube, dass hier die Chancen natürlich für das IPO jetzt groß sind, auch selbst dahingehend eine Bewertung von über 23 Milliarden zu erreichen. Wenn der Markt ja weiß, dass Alphabet bereit wäre oder gewesen wäre, 23 Milliarden auf den Tisch zu legen und du kommst dann an die Börse mit eigener Bewertung von 11 Milliarden, kann ich mir gut vorstellen, dass vielleicht dann auch der Aktienkurs dementsprechend nach oben reagiert und das IPO hier sehr erfolgreich wird. Insofern haben sie natürlich dann jetzt strategisch gute Optionen und können sich eigentlich relativ sicher sein, dass sie zumindest nicht unterhalb dieser 11 Milliarden bewertet werden, obwohl das natürlich die Kennzahlen nicht hergeben. Ne? Das ist klar. Und ich bin mir auch nicht sicher, das ist meine kleine persönliche Spekulation, ob das nicht vielleicht auch ein kluger Schachzug, gerade mit dem Thema CrowdStrike, auf das wir nachher nochmal kommen, dass man das genau jetzt dann, direkt nach dem Freitag, wo das passiert ist, dass man dann sagt, nee, wir wollen lieber auf eigene Beine weiter stehen bleiben, weil vielleicht jetzt auch ein gewisser Kundenzustrom zu uns kommen könnte oder vielleicht bei der Neuentscheidung eher unsere Produkte kauft, was natürlich dann wiederum nochmal agiler ist, als wenn man vielleicht nur auf der Alphabet-Welle mitspielt. Könnte ich mir vorstellen, ob das so ist, steht nirgendwo, stand nirgendwo, ist nur meine persönliche Einschätzung. Es könnte auch damit ein bisschen zusammenhängen, weil man jetzt eigentlich eine ganz gute Verhandlungsposition hat.
Ich bin gespannt, aber wir sprechen ja gleich auch nochmal über CrowdStrike. Marcel, letzte Woche, was ist passiert?
Ja, Biden.
Joe Biden hat gesagt, ciao mit V. Hätte ich persönlich gar nicht gedacht.
Nee, also gerechnet hätte ich auch nicht mehr.
Und aber Hut ab, das ist, wenn man in dem Alter das auch so sieht, ich denke, er hat natürlich auch, er wurde auch gedrängt dazu. Und jetzt wird ja groß spekuliert, dass seine Vizepräsidentin Kamala Harris das übernehmen soll. Und das wird auch super spannend. Und ich habe die Woche einen Artikel gelesen, erstmal über sie, wer sie ist und wie sie ihr Geld investiert. Weil das Schöne ist, in den USA müssen das alle Politikerinnen und Politiker offenlegen, also eine Spanne. Und sie startete ihre Karriere als Anwältin, wurde dann Generalstaatsanwältin von Kalifornien, Senatorin und dann Vizepräsidentin. Sie gibt ihr Vermögen an in einer Spanne zwischen 2,9 Millionen Dollar und 6,6 Millionen Dollar.
Ja, super schön. Vielen Dank für nichts.
Ja, sie hat ein Barvermögen zwischen 860.000 Dollar und 1,77 Millionen Dollar in Bar. Und ihr Rentenkonto, also das sind Ansprüche, die sie aus ihrer Zeit noch als Staatsanwältin oder Anwältin hat, liegen zwischen 250.000 und 500.000 Dollar. Den Großteil ihres Portfolios hat sie in einen ETF auf den S&P 500 und auf einen Large Cap Growth Fonds von iShares. Also sie setzt voll auch auf die amerikanische Wirtschaft.
Was ja erstmal gut ist.
Genau. Also
auch für uns Anleger.
Aber ich finde das eigentlich ganz gut, weil man sieht auch, dass einige Politikerinnen und Politiker, da gibt es auch auf X so tolle Accounts, die das mal so tracken. Da wird dann auf einmal, die wissen dann schon, dass eine Anhörung gegen ein Unternehmen startet und vorher hat man die Aktien verkauft etc. pp. Ja. Frau Pelosi hat das gerne gemacht. Sie hatte viele Meta-Aktien. Und als es dann losging mit den ganzen Anhörungen, wir erinnern uns, da waren die auf einmal nicht mehr da.
Komisch, ne? Ja, das finde ich aber auch schwierig, ne? Also da sollte man es vielleicht auch,
ja.
Naja, was soll's.
Aber ich bin gespannt.
Ja.
Glaubst du, sie hat eine Chance?
Nein. Leider nicht. Aber was heißt leider? Für mich ist beides immer noch relativ schwierig. Hätte mir irgendwie was, ja, wie vielleicht auch so viele, irgendwas so ein bisschen mit Ausbruchsstimmung, mit ein bisschen Positivität, ja, ein bisschen Rückenwind für das Thema, aber
ich bin gespannt.
Ja.
Hinten kackt die Ente.
Ich glaube, auf Sicht der NATO wäre es ganz gut, wenn Harris das Ding durchzieht, aber am Ende des Tages werden wir sehen, wie sich auch, ich meine, die letzten 4 Jahre, so schlimm waren es dann auch nicht von Trump, muss man ja auch sagen, und zumindest die US-Bürger selber sagen, ja, die Trump-Zeit war jetzt auch nicht wirklich so schlecht und so schlimm. Kann man ja, ich sag mal, dann auch vielleicht insofern die Hoffnung haben, dass es doch nicht so dramatisch wird, wie wir alle glauben. Interessant aber, wenn das in Deutschland mal ein paar machen würden, wie sie investieren würden, werden wir, glaube ich, auch überrascht sein, wie viele in Immobilien investieren, wie viele in Aktienmarkt
Sarah
investieren.
Sarah Wagenknecht ist ja mit einer der größten Immobilienbesitzerinnen des Saarlandes.
Ist sie ein Miethai? Man fragt sich jetzt. Ne?
Eine Haiin.
Ist sie ein, bei ihr bin ich mir nicht so sicher, ob das ein Miethai ist. Ja? Es bleibt wahrscheinlich ein Hai. Und Olaf Scholz im Tagesgeldkonto, weiß man ja auch, dass er da nicht anders investiert.
Ja? Das sagt er.
Hat er ja mal gesagt.
Sagt er, der hat bestimmt ganz viele Bitcoins.
Sicher.
Naja, also, Bitcoin, bin ich mir ziemlich sicher.
Also was nicht mit Bitcoin bezahlt wurde, ist der größte Zukauf der Unternehmensgeschichte von Bosch. Und das finde ich spannend, auch wenn es leider nicht handelbar ist, aber weil Bosch natürlich ein privates geführtes Unternehmen ist, aber sie kaufen zu für 7,4 Milliarden Euro das Heizungs- und Klimatisierungsgeschäft für Wohn- und kleine Gewerbegebäude von Johnson Controls und Hitachi. Oh, okay, hört. Der CEO, der Hartung, nannte es einen wichtigen Meilenstein, und die konsequente Umsetzung unserer Strategie 2030. Der Deal ermögliche weitere Wachstumschancen und stelle das Unternehmen robuster auf. Die Märkte in den USA und auch in Asien werden dadurch gestärkt. Der globale Markt für Heizungs-, Lüftungs- und Klimatisierungslösungen soll geschätzt um 40% wachsen bis 2030. Klar getrieben von Klimawandel und technischen Fortschritt. Das übernommene Unternehmen selbst erwirtschaftete letztes Jahr 4 Milliarden Euro. Etwas weniger als die aktuelle Bosch-Tochter Home Comfort, die in diesem Segment 5 Milliarden Euro erwirtschaftet. Also sind sie jetzt mit 9, respektive mehr natürlich, wenn sie wachsen, doch recht groß. Und die Akquisition soll innerhalb der nächsten 12 Monate durchgeführt werden. Da wir ja hier nicht investieren können, aber abgesehen von Hitachi, was natürlich auch manchmal ein Thema war, gerade auch auf diesem
Johnson
Segment.
Control kann man, glaube ich, auch investieren.
Kann man investieren, aber habe ich jetzt so noch nie einen gehört, der sagt, oh Mensch, guckt mal da drauf. Also dennoch, manchmal ist ja bei Hitachi auch das Thema gewesen, ja, hier die nachhaltigen Sachen.
Ja.
Ist jetzt weg. Ja, also sprich, dieses Thema ist jetzt bei Bosch. Was bedeutet es für uns? Die Chancen? Wir wissen ja jetzt, okay, 40% soll der Markt wachsen. Bosch setzt voll drauf. Also könnte man ja auch nicht nur die kleinen gewerblichen Immobilien, sondern eben die großen wieder nehmen. Und da bin ich wieder bei dir. Und wenn die Aktie nicht so teuer wäre, wäre ich auch schon mit dabei bei Drain Technologies. Sehe ich hier als absolut.
Hui, die sind ja ein neues Allzeithoch, ja.
Schon, also ja, fast täglich, ne? Das macht einen fertig, weil man will ja mal die Chance nutzen. Und
77% in einem Jahr. Soll ich mal gucken, was ich im Depot habe, was da steht?
Ja, mach mal. Ich glaube, bei Train bist du schon ganz gut im Plus, weil sie machen ja das, haben wir ja letzte Woche schon gesprochen, ne? Dieses ganze größer für größere Immobilien oder große Immobilien und da die ganzen Lüftung- und Klimatisierungsgeschichten. Ist schon nicht schlecht. Ich würde auch fast nur mit dem tatsächlich gehen. Also jemand anders ist mir das noch nicht bekannt, wo ich sage,
oh, ich bin
da
auch
ist der Vorteil.
Plus.
Ja, siehste. Gut eingestiegen, Philipp.
Hut Merci ab. Beaucoup.
Mhm. Gern, gern. Naja.
Nee, also, was soll man dazu sagen? Ich
freue mich aber für Bosch. Das war also ein wichtiger Bosch Schritt.
Finde ich, macht das Sinn.
Ja.
Ist natürlich auch mal endlich mal ein antizyklischer Einkauf. Finde ich auch cool. Weil aktuell, ich hatte die Woche Wärmepumpenwartung, hatten wir hier im Haus. Und wie sagte mir der freundliche Mitarbeiter, da ist im Moment nur außer dem Wartungsgeschäft gar nichts.
Kein neue.
Die liegen tot am Loch. Was er überhaupt nicht versteht, ist, warum Wärmepumpe bei uns so verpönt ist. Weil in allen, so zum Beispiel selbst in Dänemark, wo es ja auch kälter ist als in Deutschland oder auch in Schweden, Norwegen, die haben alle eine Wärmepumpe. Und weil es halt auch ökologisch sinnvoll ist.
Ja, es ist halt medial kaputt gemacht worden, ja, ne?
Aber es macht jetzt auf jeden Fall Sinn, glaube ich, hier antizyklisch hier in sowas rein zu investieren.
Ja. Schade, dass man da jetzt nicht, also Bosch zum Beispiel, ist man das nicht, ist auch ein interessantes Unternehmen generell, in der Größe auch. Aber
ganz
gut.
Interessant. Warren Buffett.
Macht Kasse.
Macht Kasse und er verkauft Aktien von einem langfristigen Investment. 2017 hat er nämlich investiert in die Bank of America. Und vergangene Woche hat er von Mittwoch bis Freitag insgesamt 34 Millionen Aktien der Bank of America im Wert von 1,5 Milliarden Dollar abgestoßen. Und dadurch sank der Anteil von Berkshires an der zweitgrößten US-Bank um 3,3%. Er hat damals gekauft, das muss man jetzt auch nochmal einordnen, 679 Millionen Aktien. Davon hat er jetzt 34 Millionen Aktien verkauft. Aber er scheint weiterhin Cash aufzubauen. Und das ist spannend. Er hat ja jetzt 100 Milliarden in der Elefantenbüchse.
Ich dachte sogar mehr.
Mehr sogar schon?
Ja, viel mehr, ja. Ich glaube, da waren schon bei 160 oder 140, 160
irgendwo in der Richtung. Er kauft ja viel fleißig Oxy noch dazu, hat ja gesagt, er will sie angeblich nicht übernehmen. Aber warum baut man so viel Cash auf?
Ja, vielleicht will er Chance nutzen.
Für eine große Übernahme.
Also Entschuldigung, wer einen Mikrofontest machen kann mit 1 Million, 2 Million, 3 Million, finde ich großartig. Finde ich sehr, finde ich einfach witzig. Der Mann hat es einfach immer noch drauf. Finde ich klasse. Er nimmt halt Gewinne mit. Mein Gott, das sind 3,3% der ganzen Position.
Hat auf seinen Einstand fast verdoppelt.
Ja, also, ich hätte auch gern die Hälfte von den 3,3%. Das wäre auch schon ein schönes Volumen. Aber naja, demütig.
Aber Marcel, ich habe jetzt für dich auch noch eine Lösung. Wenn du dir deinen eigenen Fonds anlegen möchtest, machst du das einfach bei unserem heutigen Werbepartner Trading 212 Build Wealth Every Day. Und da kannst du zum Beispiel deine Freunde einladen, kriegst dann auch noch eine Gratis-Aktie im Wert von bis zu 100 Euro. Das haben wir natürlich auch gemacht. Und unser Portfolio, unser Basket, ist einfach mal schon 15,59% im Plus. Und ja, es ist einfach schön. Du hast ja auch privat dir ja auch einen eigenen Basket gemacht, richtig?
Richtig, genau. Dieses Basket enthält natürlich die ganzen, naja, Biotech- und Pharma-Werte, weil ich mich nicht nur auf ein paar, also klar, ich habe noch so welche im Depot einzeln, aber die ich jetzt nicht einzeln besparen würde wollen, die habe ich eben in einem Basket zusammengesetzt, dort einen Betrag X investiert und dort kann sich eben jetzt entwickeln, einfach meinen eigenen ETF erstellt. Denn das Problem, was ich dann immer gesehen habe bei den ganzen ETFs, die schon bestehen, war für mich immer sehr nervig, weil dann auch Unternehmen dabei sind, wo ich sage, ob die jetzt so zukunftstechnisch gut sind oder ob ich die wirklich investieren würde, glaube ich nicht. Also warum hier Kompromisse eingehen und so kann ich kompromisslos in nur die Unternehmen investieren, die ich möchte. Das kann ich natürlich mit jedem x-beliebigen Segment machen, Cyber Security oder was auch immer, dann selber einen ETF zusammenbauen mit den Stärksten der Stärksten und da kann man eben dann auch natürlich auch vielfältig investieren.
Wir passen den jetzt mal an. Ich würde vorschlagen, wir hauen jetzt mal die Lufthansa raus. Die hat uns nur Pech gebracht.
Wem nicht?
Und was machen wir mit Enphase?
Ja, behalten.
Ne? Behalten? Gut, dann, und jetzt müssen wir noch irgendwo auch nochmal, dass wirklich McDonald's kommen. 2% mehr. Bestätigen. Und jetzt wird auch alles schon wieder ausgeglichen. Also der Basket wird wieder, wenn die Märkte offen sind, komplett auch wieder ausgeglichen. Gefällt mir richtig gut. Wir stellen dir den Link zu deinem neuen Trading 212 Basket natürlich wie immer in die Shownotes. Marcel, letzte Woche, die Flut ist gekommen an Anfragen. Wenn ihr Anfragen habt an uns, irgendwas wissen möchtet, was unsere Lieblingsschokolade ist oder welche Aktien wir gerade gekauft haben, dann folgt uns auf Instagram und da könnt ihr uns auch erreichen und schreiben. Und so viele Menschen haben uns geschrieben.
Also tatsächlich sehr viel, ne? Also muss ich dir kurz unterbrechen. Es waren wirklich im Vergleich zu vielen, vielen, vielen anderen Themen, war das wirklich ein Triggerpoint.
Ja.
Also CrowdStrike.
Was ist passiert?
Genau. Ja. Freitag. Es war Freitag Und also letzte Woche Freitag, ja. Und dann scheint wohl relativ viel ausgefallen zu sein weltweit. Die Microsoft-Systeme sind nicht hochgefahren und konnten sich nicht mehr bearbeiten lassen. Es lief vieles schief, dementsprechend auch der Flugverkehr lahm, viele andere Geschichten fielen aus, haben nicht stattgefunden, wurden lahmgelegt, wie auch immer. Es ging doch recht rund und das natürlich auch medial, dass man eben hier auch jetzt dachte, die Welt geht unter. Ja, man sieht erstmal, wie anfällig so ein System ist am Ende des Tages und deswegen kamen natürlich auch viele Fragen aus der Community, wie geht man mit CrowdStrike langfristig um oder auch mittelfristig um?
Ja.
Philipp, selbst du hast oder auch du hast oder wir haben darüber gesprochen und uns selbst die Frage gestellt, wie schätzen wir das Thema ein? Und also ich bin für mich auf ein ganz klares Ergebnis gekommen.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob ich dir da weiter mit meiner Meinung einen Mehrwert bieten konnte oder ob du immer noch sagst, naja, weiß ich nicht so richtig, weiß nicht.
Es wird total spannend. Also der CEO muss jetzt auch vor dem Kongress auch mal aussagen. Ich glaube schon. Also hier ist erstmal aufgefallen, was für eine Marktdominanz, glaube ich, CrowdStrike hat, dass sie auf so vielen wichtigen Systemen laufen. Aber das sagt, na, und das hast du mir ja auch nochmal gesagt, das zeigt ja einfach auch, was für ein geiles Produkt CrowdStrike hat.
Ja.
Und am Ende gibt es einen Zug, der immer fährt. Und dieser Zug ist Qualität. Und deswegen habe ich auch von meiner Position nichts verkauft. Meine Meinung dazu, der Markt bewertet die Aktie gerade wie am Tief, am, was ist das hier, der 19. April. Da waren wir auch so bei knapp $170 oder auch Anfang des Jahres. Ja, ich bleibe jetzt einfach mal hier dabei und warte mal ab, was passiert. Aber ich bin auch so entspannt und das sage ich dir auch ehrlich, weil ich hier mein Investment ja schon vor langer Zeit rausgezogen habe.
Genau, du bist quasi nur noch mit den Gewinnen investiert.
Genau.
Das vielleicht als Disclaimer-Hinweis. Genau, also ich sehe es also genau so, das war im Prinzip auch mein Argument dahinter, dass ich dachte, okay, erstens, Microsoft arbeitet mit CrowdStrike so tief zusammen, dass sowas passieren kann.
Und ich glaube auch nicht, dass sie die so schnell jetzt rauskicken.
Die werden die nicht einfach rauskicken können. Das wird, glaube ich, recht schwierig.
Ja.
Auch Alternativen gibt es ja relativ wenig, die genau das machen, was CrowdStrike, ne? Also dass dann auch andere Cybersecurity-Unternehmen sicherlich Ähnliches machen, aber vielleicht auch eher das genau nicht abdecken. Also man sieht ganz klar die Marktmacht von CrowdStrike, wie stark sie sind, wie stark sicherlich auch Wiz ist, wenn die von Alphabet übernehmen, genommen werden würden. Das wäre wahrscheinlich die Alternative gewesen am Ende des Tages für Alphabet. Und was ich wichtig finde, ist, das ist kein Cyberangriff gewesen. Das wäre, finde ich, viel schlimmer, weil das ist, finde ich, immer so das Schlimmste. Genau, das ist für mich das Schlimmste als Investor, wenn ich sehe, dass du das, was du schützen willst, selbst erleidest. Das ist doch das Schlechteste an Reputation, was du haben kannst. Ja. Dass du mal ein Update, was vielleicht nicht ganz ideal gelaufen ist, das darf nicht passieren, ist ja keine Frage, aber das wird denen auch nicht nochmal passieren. Da bin ich mir auch ziemlich sicher, da werden die eher noch 3 Backups dahinter setzen, aber es wird denen nicht mehr passieren. Mhm. Das heißt, das war jetzt wahrscheinlich, ne? Also ich stecke da jetzt auch nicht drin, aber ich könnte mir vorstellen, als einmalig etwas, woraus sie gelernt haben werden, den Vorteil weiter ausbauen können, vielleicht jetzt ein bisschen schwierige Verhandlungstaktiken haben werden im Verkauf, weil man natürlich das erstmal wieder argumentieren muss, aber ganz ehrlich, der Markt vergisst auch schnell.
Ja.
Und dann war ja die nächste Frage, wie hoch werden die Regressansprüche, ne? Also wie wird man irgendwelche Schäden zahlen? Aber da wird auch CrowdStrike sicherlich eine Versicherung haben.
Wenn sie überhaupt was zahlen müssen.
Genau, also wenn sie was zahlen müssen, dann wird auch das etwas sein, was in 2-3 Jahren nach vielen Verhandlungen, wo der Markt auch schon wieder vergessen hat, dass es stattfindet, eine Summe sein, die wird kurz wehtun, die wird aber langfristig nichts am Geschäftsmodell ändern, weil das läuft. CrowdStrike ist nach wie vor hoch bewertet, was zeigt, wie stabil sie sind. Also auch trotz des, ich sag mal, Skandals oder des Fauxpas, wo man ja so sagen möchte, sind sie immer noch wirklich hoch bewertet, weil einfach immer noch hoher Burggraben. Und nun wurde auch gefragt, wenn ich möchte jetzt gerne in CrowdStrike investieren, wie würdet ihr es machen? Gesamte Summe jetzt oder lieber in Tranchen? 3000 Investitionssumme. Philipp, ich habe gedacht, also meine Antwort wäre hierhinter, mach jetzt die erste Tranche. Der erste Boden wurde gerade gebildet, muss man auch sagen. Also die Trendlinie wurde genau angefahren. Seitdem stabilisiert sich die Aktie auch auf diesem Niveau. Und es kann natürlich aufgrund des Durchgleitens, der gleitende Durchschnitt 200 Tage, auch nochmal tiefer gehen. Keine Frage.
Wie viel will die Person investieren?
3.000 Euro.
3.000 Euro?
Ich hätte gesagt, jetzt 1.000. Sollte sich weiter stabilisieren, vielleicht auch nochmal dieses Tief nochmal bildet, dann nochmal 1.000. Und dann kann man auch beim nächsten Aufwärtstrend.
Ich würde hier über 6 Monate einsteigen.
Mit einfach 500 Sparplan.
Euro Sparplan.
Oder so. Geht auch, klar. Also das wären so die Ideen dahinter, wenn man sagt, ich möchte jetzt rein. Wer sagt, ich will raus, weil ich fühle mich total unwohl. Bitte macht es, weil nur das ist wichtig. Ne? Also ihr müsst euch wohlfühlen mit den Investitionen. Und wenn ihr sagt, ihr CrowdStrike, das ist langfristig jetzt nichts mehr für mich, weil Red Flag, dann bitte tut das, ist doch gar kein Problem. Ne? Am Ende des Tages gibt es viele andere tolle Unternehmen. Ich selber bleibe dabei investiert, aus genannten Gründen. Ich glaube, dass man hier einfach vielleicht auch nochmal kurz warten kann auf die Quartalszahlen, die kommen, wobei die werden eher den Ausblick spannend halten. Ja? Wie sieht das Unternehmen selbst jetzt die Positionierung?
Auch auf die Kunden, AAA, also das wird auch
das wird so jetzt noch nicht in dem
Retention
letzten,
Rate
ist aber nicht
in zwei Quartalen.
Genau, in zwei da Quartalen, weil das wird jetzt erst wirken, weil im zweiten Quartal ist noch nichts passiert, also da bitte noch kein Augenmerk drauflegen, es macht keinen Sinn. Deswegen auch die Gesamtjahresprognose wird nochmal spannend, wie sieht das oder schätzt das Unternehmen selber ein, was jetzt auf sie zukommt. Insofern, ja, ich also würde die Kirche im Dorf lassen.
Die Analysten bis jetzt sehen ein gutes Wachstum von 30% beim Umsatz, 25 und 24,4 für die nächsten Jahre. Der Earnings per Share soll entspannt auch zweistellig wachsen im 20% Bereich. Es wird interessant. Ich bin super, super gespannt.
Einige Analysten haben ja auch die Kursziele deutlich reduziert, muss man auch sagen, ja. Was natürlich auch auf den Kurs gedrückt haben. Die da jetzt schwarz sehen für alles Mögliche, aber das ist ja oft so, dass sie da auch völlig daneben liegen, so
aber
wie wir es natürlich auch sein.
Vielleicht können. Jetzt mal, wenn man jetzt seit, was weiß ich, 5 Jahren dabei ist und ist 200% im Plus, könnte man auch mal überlegen, ein Teil Investment zu sichern. Das um einfach, aber das muss jeder selber entscheiden.
Muss jeder selber, ich würde es auf diesem Niveau nicht mehr machen. Also ich würde es jetzt nicht mehr machen. Ich glaube einfach, diese $260 sind eine schöne Unterstützung, die jetzt ja auch den Trendkanal darstellen. Kann mir gut vorstellen, dass es dort einfach auch schon endet.
Kommen wir zu deinem, oder du hast heute den Tenbagger der Woche mitgebracht.
Richtig, und zwar, vielleicht manche noch nie gehört, Hamilton, also wie der Rennfahrer, Insurance, wie die Versicherung. Es ist nichts, hat nichts mit Hamilton, mit dem Rennfahrer zu tun. Sie sitzen auf den Bermudas und sind ein Versicherer, Spezialversicherer und Rückversicherer, die noch nicht so lange an der Börse sind. Trotzdem finde ich, haben sie eine gute Bewertung und ich beobachte sie seit dem Börsengang, einfach weil ich spannend fand als Geschäftsmodell. Ne? Die Versicherer gehen eigentlich an den Börsen immer recht gut. Und da sind sie bis jetzt eigentlich ganz gut gelaufen und ich finde immer noch recht attraktiv bewertet. Wachstum ist enorm in den letzten Quartalen noch gewesen. Und die ersten zwei Quartale, die sie berichtet haben, waren schon wirklich beachtlich. Heißt jetzt nicht, dass es immer so weitergeht, das ist ganz klar. Aber die Bewertung ist nicht angepasst auf dieses Wachstum. Insofern kann man es mal als Chance sehen, natürlich mit den gewissen Risiken und mit der Bereitschaft auch ein Unternehmen aus dem oder von den Bermudas-Inseln zu investieren. Was natürlich dann immer so ein Briefkastending ist. Ne? Da muss man so ein bisschen Grundvertrauen mitbringen.
Aber möglicherweise. Warum nicht? Aber bis jetzt, Marcel, ich muss dich loben oder uns, die Tenbagger bis jetzt sind deutlich vorne. Also US Solution 7%, Toast 5,3, Red Cap Pharmacy 3. Also wer hier mit investiert, aber natürlich alles hochspekulativ.
Ja.
Ich würde ganz gerne mit dir nochmal darüber sprechen, ob irgendein Thema, was wir jetzt heute hatten, auch irgendeine Auswirkung auf unser Wikifolio hat. Wir müssen hier auch nochmal 1.000 Euro nachschießen.
Ja, das stimmt.
Und gibt es etwas, wo du sagst, da ist jetzt eine Aktie, das müssen wir auf dem Schirm haben, das vielleicht eine ganz interessante Geschichte, sollten wir uns nochmal überlegen.
Ja, Alphabet sind wir ja drin. In unserem Wikifolio, ich glaube.
Nee?
Dann
nein.
Ach stimmt, ja, die hat man gar nicht drin, siehst du. Jetzt verwechsel ich schon mit meinem Wikifolio. Das ist auch witzig. Naja, könnte man natürlich überlegen, dass man den Rücksetzer heute auch direkt nutzt und da vielleicht eine Position eröffnet.
Aufzubauen, müsste man natürlich leider wieder irgendwo was reduzieren. Das ist gar nicht so einfach, ja.
Das stimmt, wenn man Qualität viel
wenn
oder sehr viel Qualität
hast, ja.
Im Unternehmen oder im Depot aufgebaut hast, und dann
mitgehen.
Können Alphabet, wir uns da nach der Folge nochmal überlegen, was wir wie da strukturieren, dass wir Alphabet vielleicht mit implementieren in unser Wikifolio.
CrowdStrike haben wir auch nicht, wir haben kein Cyber Security so mit drin.
Vielleicht ändert sich da heute noch ein bisschen was.
Genau, also nochmal sprechen. Schaut auf jeden Fall gerne mal rein in die Shownotes, da findet ihr auch den Link und sagt uns auch mal, was haltet ihr von unserem Wikifolio, also unserem Fonds. Hier investieren wir unsere Werbeeinnahmen. Die beste Aktie mit 947% ist Nvidia. Und die schlechteste ist Hershey mit minus 10,6. Bei Starbucks wird es natürlich auch interessant. Hier haben wir jetzt Investoren Elliot. Elliot, he is there.
Nur gut für uns.
Marcel, mein Top der Woche ist das antizyklische Investieren, das Kaufen, wenn die Kanonen donnern. Und wenn man sich mal schaut, wo das Eigenkapital gerade hinfließt, dann sieht man, dass aus den ganz, ganz großen Unternehmen das Geld aktuell ein bisschen abgezogen wird in mit Small und Micro Caps. Und weißt du allein, was Micro Caps alle aus den USA in den letzten 30 Tagen gemacht haben an der Rendite?
Wird sich gut gelohnt haben.
15%. Mhm. Dann haben wir die Small Caps mit 10% und die Mid Caps mit 4,29%. Also, und der S&P, die Nasdaq 100 nur 0,09%, der S&P 500 1,7% und der Dow Jones 3,1%. Also wir sehen schon den Shift und hier scheint langsam eingepreist zu werden, dass jetzt endlich die Zinssenkung vor der Tür steht. Und ein Analyst, Sadiki, sagte dazu, wer profitiert von sinkenden Zinsen? Die Antwort ist auch eigentlich ganz einfach diejenigen, die am meisten unter steigenden Zinsen gelitten haben. Und das sind im Grunde die schwächeren Akteure. Kleinere Unternehmen sind anfällig für hohe Zinsen als große. Und das wusste ich gar nicht. 30% der Schulden des Russell 2000, da sind die 2000 kleinen Unternehmen sozusagen mit dabei aus den USA, sind variabel verzinst. 30%, das tut dann natürlich weh, wenn die Zinsen so weit oben sind. Weißt du, wie viel Prozent es beim S&P 500 sind?
Ja, mit Sicherheit ein ganzes Stück stabiler. 6. Ne?
Hm. Ja, und das hat eine Studie von Goldman Sachs ergeben. Historisch gesehen machen unrentable Unternehmen den größten Teil des Russell 2000 aus. Und ich glaube, jetzt ist natürlich antizyklisch die Zeit, vielleicht sich mal nach einem schönen, profitablen Tech-Unternehmen umzuschauen.
Genau.
Das ist, glaube ich, also jetzt, wenn was 15% gemacht hat, das kann natürlich auch, wir sind immer noch auch beim Nasdaq 100, das muss man ganz klar sagen, in der Nähe vom 52-Wochen-Hoch. Aber eher würde ich jetzt mal anfangen, auf die großen Unternehmen zu schauen, die vielleicht ein bisschen schon zurückgekommen sind.
Ja, oder vielleicht auch die einfach ein bisschen verharren auf diesem Niveau und dann vielleicht mal eine Seitwärtsphase bilden, währenddessen andere, genau, die halt doch unter Druck geraten sind. Und da möchte ich auch vor allem die nachhaltigen Unternehmen vielleicht mal ein bisschen mit reinwerfen in den Ring. Wir können aber auch eine extra Folge noch dazu machen, welche Techies so, die eigentlich ja gut dastehen, aber eben gering bewertet sind, vielleicht gerade noch eine gute Chance sind, bevor es diese Rotation eben losgeht. Also Rotation ist das falsche Wort, finde ich. Eher die Fokussierung der Anleger, wo dieses neue Geld auch investiert wird, einfach weil man jetzt, also viel weg geht ja nicht aus den Nasdaq-Größen, das muss man ja auch sagen, es ist nicht so, dass da wahnsinnige Gewinne mitgenommen werden. Aber sie beharren eben, das Geld fließt eben nicht in Nvidia oder in Amazon, sondern eben aktuell eher in die zweiten, dritten Reihen. Und das ist ja auch durchaus erklärbar aufgrund der, wie du schon sagst, der Zinsen, die ja jetzt gesenkt werden sollen. Und das hat natürlich schnell Auswirkungen. Und das sind natürlich die Geschädigten, also nur mal zu nennen, schon mal anfangs Enphase und SolarEdge, ne? Also die ja wirklich aufgrund dessen, dass nicht gebaut wird, was an den hohen Zinsen unter anderem liegt und an den hohen Kosten, dass die eben wirklich einen Einbruch hatten in ihrem Geschäftsmodell. Das muss man einfach so festhalten. Mein Top der Woche, Philipp, ist SAP. Und das hätte ich nicht gedacht, dass ich das mal als Top der Woche mitbringe, weil für mich ist SAP so ein, ja, Dino, tolles, erfolgreiches Unternehmen, aber ich glaube immer vom Potenzial her unter dem, was sie leisten könnten und leider nicht in der Ambition, wie es US Firmen haben im gleichen Segment. Und hier muss man sagen, besonders starke Quartalszahlen, wirklich hervorragend. Die Cloud wächst unglaublich gut, also hätte ich gar nicht so mit erwartet. Der Stellenabbau wird weiter vorangetrieben, also eher so in diesem, also nicht Kündigungen, sondern eher so, die Ältere oder der, wer möchte, kann hier mit Abfindungen gehen. Und neue Jobs werden bei KI geschaffen, um da eben das KI-Thema weiter zu fokussieren. Der CEO, der Herr Klein, der sieht das auch so, dass man beschleunigtes Umsatzwachstum bis 2027 jetzt vermutet, also der Chef selber sagt das natürlich, dass das so das ist, was womit sie selber rechnen. Ziel sei es auch, die führende Unternehmens-KI zu sein und das anzubieten, finde ich auch sehr, sehr ambitioniert und gut, denn nur wer hohe Ziele hat und so, kann auch dahinter laufen und die können es ja. Das operative Ergebnis im ersten Halbjahr war überraschend gut mit plus 33%, aber das lag vor allem auch daran, dass der Stellenabbau schneller als erwartet gelungen war, also sprich ein Einmaleffekt. Wenn die Leute jetzt wieder bei KI angestellt werden, könnte das natürlich wieder gegenläufig funktionieren. Ja. Du hast ja auch angesprochen vor ein paar Wochen, dass das sehr gern angenommen wird, das SAP-Abfindungsthema. Ne? Das war gut. Zu gut schon fast. Ja, aber jetzt hat sich natürlich für das erste Halbjahr auch finanziell ganz gut gelohnt. Der Umsatz mit 10% Wachstum auf 8,3 Milliarden Euro ordentlich. Das Cloud-Geschäft treibt mit 25% weiter an. Die Aktie notiert auf Allzeithoch oder in der Nähe von 200 Euro. Und vielleicht hält auch diese Dynamik mal an, weil was mich immer sehr genervt hat an SAP ist, dass sie immer extrem volatil zwischen 80 und 120 ging es hoch und runter über 4, 5, 6 Jahre hinweg. Und dann kommt jetzt endlich mal der Ausbruch und der ging Gott sei Dank mal auf eine neue Ebene. Und vielleicht hält sie diese Ebene auch mal oder kann auch mal ein bisschen stabiler nach oben laufen als immer um, 50% hoch und 25% runter zu rutschen. Ne? Das ist immer ein bisschen nervig.
Die Aktie ist natürlich jetzt brutal teuer schon bewertet. In 12 Monaten 70% hat sie gemacht. Deswegen ist natürlich auch die Gewinnrendite nur noch bei 1,03% und das Forward KGV bei 44. Also einsteigen würde ich jetzt hier nicht.
Nee, würde ich auch
nicht. Auf diesem. Aber toll, dass wir solche Unternehmen noch in Deutschland.
Ich freue mich für die, die investiert sind und diese Reise mitgenommen haben.
Das war da gut. Würde ich auch noch weitergehen.
Genau. Ich glaube, wenn man da einmal im Plus ist, dann passt das schon. Ich sage mal, einsteigen ist jetzt vielleicht nicht das Sinnvollste, wobei es charttechnisch zumindest ein Ausbruch auf ein neues Allzeithoch war. Durchaus ein bullisches Signal, aber wie weit das dann geht bei der Bewertung, bei dem nicht überdimensionalen Wachstum, muss man ja auch sagen. Ist ja nicht so, dass sie jetzt hier 30-40% anfangen.
Du hast einen gemeinsamen Flop für uns in der Woche gefunden.
Ja, genau. Den habe ich für uns beide, also dadurch, dass das ja auch sicherlich auch für dich die Woche ja, so eigentlich flöppiger geht's nicht, ne? Kann man ja sagen. Und ich will mal kurz ein bisschen ausholen. Wir haben ja, wenn wir mal irgendwie schlecht über eine Aktie reden, was heißt schlecht, wenn wir da einfach keine Chance sehen oder nichts, nichts so viel Positives oder vielleicht auch nicht so viel Aussichten oder auch vielleicht nicht so viel erkennen können aus dem Geschäftsmodell heraus, dann ist das auch nie böse gemeint. Dann ist das nie für diejenigen ein Angriff, die da investiert sind. Das soll jeder selbst entscheiden. Das ist auch völlig legitim. Mir nur wichtig zu sagen, wir brauchen dann das Argument nicht, wir haben das Geschäftsmodell nicht verstanden oder haben uns nicht damit beschäftigt oder wir sehen da irgendwas anderes nicht. Kann auch sein, klar, wir sind nirgendwo so tief drin, dass man sagen kann, kann das jetzt selbst herstellen, das ist keine Frage. Aber es ist nur wichtig zu sehen, okay, wenn wir jetzt mit dem Geschäftsmodell nichts anfangen können und das langfristig eben für uns kein wirkliches Wachstum auf langfristige Sicht zeigt, dann kann es eben sein, dass wir nicht gut von der Aktie reden und dann kann man sich natürlich selbst die Meinung bilden. Das haben wir vor 5 Jahren ich habe extra mal geguckt, vor 5 Jahren mit Warta gemacht. Da haben wir gesagt, Mensch, Warta ist teuer, ist relativ hoch bewertet, weil sie diesen Rückenwind hatten durch die Apple AirPods, wo diese Batterien verbaut waren, also die Knopfzellen, die ganz kleinen, diese modernen Batterien, die nicht jeder im Einzelhandel kaufen kann, weil die Batterien im Einzelhandel sind kein Wachstumsmarkt. Ne? Da kannst du auch Duracell nehmen, kannst Panasonic nehmen, kannst du die Eigenmarken nehmen, das ist alles kein Hexenwerk. Aber vor allen Dingen das Thema Kopfhörer, und das war, ich sag mal, damals ein Riesentrend, weil die AirPods zum Beispiel, aber auch andere seien genannt, durch die Decke gegangen sind.
Ja.
Und damals viel zu teuer bewertet, dann hat das ein Wachstum auch noch nachgelassen. Und dann haben wir gesagt, Vorsicht, es ist einfach immer noch zu hoch bewertet für jetzt mittlerweile schon stagnierende Umsätze. Denn die Umsätze konnten von 30% Wachstum, sind sie gefallen auf 0%. Und dann auch teilweise auch rückläufig. Und dann ist natürlich die Aktie mit runtergefallen. Und dann haben wir das immer wieder gesagt. Und es geht jetzt nicht darum, dass ihr uns immer folgen sollt, sondern dass es durchaus manchmal auch einen Hintergrund hat, warum wir sagen, Vorsicht. So, und jetzt hat 2022 ja auch Warta gewarnt, dass es eben ja auch wieder Strukturierungsprobleme gibt, ne, dass man hier neue strukturieren, neu ausrichten muss, weil man eben hier schon ganz schön unter die Bedouille gefallen ist. Und da sie auch zügeliger sind, die Abhängigkeit von Apple ja auch jetzt nicht wirklich für Warta sprach, der Burggraben nicht wirklich vorhanden und eben die Aktie ja auch überbewertet war zu dem Zeitpunkt, ging es dann eben ordentlich in eine Schwächephase über. Die Aktie ist dann auch ganz schön eingebrochen und dann ging es immer wieder ein Stück weit tiefer und wieder tiefer und wieder tiefer und immer wieder die Chancen, na hier, Warta, schaut mal da und da, und die haben doch mal irgendwie was vorgestellt, was die Batterierevolution auf Seiten XY ermöglicht. Was auch immer das damals für ein Luftschloss war, ne? Aber die haben, das war das Wichtige, noch kein Geld damit verdient. Also mag sein, dass sie eine klasse Produktpipeline haben, aber sobald sie es noch nicht verkaufen, bringt uns das als Aktionäre nichts, bringt es dem Unternehmen nichts und den Schuldnern am Ende auch nichts. Und was jetzt passiert, sie machen jetzt einen Schuldenschnitt, so wie es schon Leonie gemacht hat, der Automobilzulieferer, und die Existenz ist eben bedroht von diesem Unternehmen und deswegen geht man jetzt diesen Weg. Man möchte einen sogenannten finanziellen Neustart wagen. Ich hoffe, er gelingt denen auch. Ein sogenanntes vorinsolvenzliches Sanierungsverfahren ist das dann. Und die 500 Millionen Euro schwere Schuldenlast müsse deutlich reduziert werden. Frisches Kapital wird benötigt in Höhe von 100 Millionen Euro. Und man hat eben jetzt auch den Sanierer an Bord geholt, den Herrn Ostermann, der das wohl schon mal gemacht hat. Und jetzt wird das Ganze umgesetzt. Und die bisherigen Aktionäre werden quasi entmachtet bzw. enteignet. Ihre Anteile werden de facto wertlos. Also wer da auch jetzt dann am Montag reingegangen ist, weil er dachte 70% Minus, wow, geile Chance. Nein, auch das war nicht sehr klug, muss man einfach sagen. Gut, die Trader ausgenommen, die da vielleicht mal für 5 Minuten einen Trade mitgenommen haben, alles nett, die sollen jetzt nicht zuhören. Für die gilt das natürlich nicht. Das Unternehmensstabilisierungsgesetz macht das möglich. Und Restrukturierungsgesetz, StaHUG heißt das, gibt es noch gar nicht so lang, und mit diesem Verfahren soll verhindert werden, dass ein operativ lebensfähiges Unternehmen in die Insolvenz rutscht. Wobei ich mich jetzt frage, wenn es operativ lebensfähig ist, da gehören halt die Schulden dazu. Das finde ich ein bisschen seltsam, aber okay, sei es drum. Das Learning selber, immer auf die Gesundheit der Unternehmen achten, also wie sie auch finanziell aufgestellt sind, und manchmal auch neu bewerten, wenn eine Story tot ist, einfach nicht mehr funktioniert. Ja. Und Luftschloss, bitte nicht investieren. Es bringt uns allen nichts, wenn man sagt, das wird der nächste große Hype, aber wenn da noch nichts passiert oder wenn da zumindest nichts Praktisches passiert.
Mir tut es wirklich auch leid für alle, die, also dass wir wollen uns ja auch gar nicht jetzt auf die Schulter klopfen.
Nein, um Gottes Willen, darum geht's gar nicht, ja.
Mir tut es auch leid für alle, die hier vielleicht auch nachgekauft haben bis zum Umfallen. Die Aktie steht heute bei 1,64 Euro. Ja,
de facto insolvent, das muss man ja sagen. Aktien nichts mehr wert.
Es tut mir leid. Ja,
es tut mir leid, aber ich finde es dann immer, also viele haben sich ja dann auch echauffiert geführt oder haben dann auch uns angegriffen. Wir wurden da schon ganz schön, ja genau, wir wurden da angegangen und
man sollte auch unseren Podcast nicht gucken, nur damit wir euch das bestätigen, was ihr denkt oder auch andersrum, ja, also wie gesagt, das, was wir sagen, kann falsch sein.
Absolut,
das,
war es auch oft.
War es ja auch oft, ja.
Genau, also war es auch schon oft. Ne? Wir haben es auch schon sehr oft geirrt, ist auch kein Thema, ja. Darum geht es nicht. Es geht dann eher darum, dass man andere vielleicht dann bei ihrer Meinung nicht unbedingt, ja, abkanzeln sollte.
Irrtum. Ich wundere mich, ich bin jetzt gespannt, unser Thema.
Ja.
Wir haben eine Anfrage bekommen, da hieß es ja nach dem Ganzen, oder du hast die Anfrage eher bekommen, nach dem Ganzen, deswegen würde ich dich jetzt bitten, leite doch gerne mal heute das Thema der Woche.
Ja, diese Woche kam diese Anfrage. Und der liebe Michael hat gefragt, Mensch, wie sieht denn das aus? Welchen ETF mit ESG-Standard würdet ihr denn nahelegen oder mitbringen? Und das war so erstmal die Frage, weil man die Person, die investieren möchte, will nachhaltig investieren. Liebe Grüße an der Stelle. Und da haben wir gedacht, das machen wir uns gleich zur Folge hier heute, zum Hauptthema, weil es ja doch wieder mal ein spannendes Thema ist. Wir haben lang nichts mehr, also auch in den Foren oder irgendwo, wo man sich halt über Aktien informiert, man liest ESG-Standard fast gar nicht mehr und auch den wir damals auch mal mitgebracht hatten, den oder du hast das glaube ich mal angesprochen, den SRI-Standard, ne, was ja im Prinzip dahingehend auch nochmal ja, einen gewissen Stil hat der Anlage, der nachhaltigen Anlage, dass das auch mit mal betrachtet wird.
Dann müssen wir aber jetzt erstmal unterscheiden, Marcel, was ist der Unterschied zwischen ESG und SRI?
Genau, also SRI konzentriert sich so ein bisschen auf die Vermeidung von Investitionen in bestimmten Branchen oder Unternehmen, die als unethisch oder sozial unverantwortlich gelten. Zum Beispiel Tabak, Waffen, fossile Brennstoffe. Mhm. Es geht auch darum, Unternehmen auszuschließen, die nicht mit den persönlichen Werten und Überzeugungen der Investoren übereinstimmen.
Ja.
ESG dagegen geht über die bloße Ausschließen, über das bloße Ausschließen hinaus und integriert Umwelt-, Soziales- und Governance-Faktoren in den Investitionsentscheidungsprozessen. Der Ansatz ist umfassender und zielt eher darauf ab, Unternehmen zu identifizieren, die in diesen Bereichen gut abschneiden. Ein ESG-Fonds könnte in ein Energieunternehmen investieren, das stark in erneuerbare Energien wiederum investiert und eine gute Unternehmensführung sowie soziale Verantwortung zeigt. Auch wenn es teilweise noch in fossile Brennstoffe involviert ist. Also ein NextEra Energy zum Beispiel wäre unter SRI-Gesichtspunkten ein No-Go. Unter ESG-Standards soll, also wenn man jetzt mal setzt, dass zum Beispiel die Unternehmensführung und da sehr viel soziale Verantwortung und der Rest auch stimmt, dann wäre das jetzt ein Beispiel für geht ESG-technisch konform, aber SRI nicht.
Ich glaube, ich würde auch nochmal ein krasseres Beispiel bringen.
Ja.
ExxonMobil. Die machen ja sehr viel Greenwashing. Punkt. Ja, also das ist auch nicht so, dass die groß nachhaltig investieren. Die sind aber in einem ESG-ETF meistens schon mit in den Top-Positionen mit dabei. Also es geht wirklich um die Anstrengungen. Das ist so ein bisschen wie, ich sag mal, wenn ich jetzt sagen würde, ich will Usain Bolt im Sprint schlagen. Ja, da, also Usain Bolt ist SRI, der zieht durch und ich bin ESG, ich streng mich an.
Dein Ziel ist es halt.
Ja, es ist mein Ziel, ihn zu schlagen.
Ja.
Aber ob ich so, na gut, ob ich die Grundvoraussetzungen habe, ich glaube.
Selbst wenn er 80 wäre, wären wir langsamer als
ich. Ich denke ja, weil dann bin ich ja auch schon fast 80.
Naja, aber selbst wenn wir so jung wären wie jetzt, ja, genau. Und er schon 80 wäre, dann.
Aber ich denke, genau das ist einfach so der Punkt, warum, wenn man, ich glaube, das ist so das Erste, worauf wir uns einigen können, ist, wenn wir jetzt entscheiden müssten, ob ESG oder SRI. Ich persönlich würde einen SRI-ETF nehmen.
Also wenn es mir wirklich um die Nachhaltigkeit geht, dann würde ich tatsächlich den SRI nehmen, weil ich auch nicht wüsste bei ESG, wenn die ESG-Standards das einschätzen, dass das Unternehmen jetzt grüner werden will oder nachhaltiger oder generell einfach sozial verantwortlicher und so weiter werden möchte, kann ich es als Anleger nicht überprüfen.
Genau.
Und wenn das am Ende nicht so umgesetzt wird, weiß ich es auch nicht. Also habe ich dann trotzdem ein moralisches Problem. tatsächlich würde ich, wenn es mir jetzt wahnsinnig wichtig wäre, entweder auf einen SRI-ETF setzen, dann weiß ich, wie es generell, diese Unternehmen sind nicht dabei, fertig aus, keine Diskussion, keine Kompromisse. Würde ich eher machen, oder eben auf die Unternehmen, die dann halt in Frage kommen, ne? Ganz klar. Wenn man sagt, ich will das picken, kann man das natürlich auch machen. Und aus der Community kam jetzt ein ETF, der SRI-fähig ist oder aus dem Bereich, der Social Responsible ist, ist der UBS MSCI World Socially Responsible mit der WKN A1JA1R.
Okay.
Und der hat in 5 Jahren 82% gemacht, was durchaus gut ist, würde ich sagen. Also kann man durchaus praktikabel sehen. Und dann habe ich mir die Top 10 mal angeschaut, die da in diesem ETF verfügbar sind. Und ganz oben Nvidia, Microsoft, Tesla, Novo Nordisk, ASML, Home Depot, Coca-Cola, Pepsi, Salesforce und Adobe.
Da muss ich jetzt aber mal reinhaken.
Bitte.
Weil Pepsi und Coca-Cola sind mit die größten Plastikproduzenten der Welt. Und da frage ich mich, und deswegen muss man sich das immer wieder anschauen, ist das etwas, wo man jetzt als nachhaltiger Investor sagen will, ich habe es jetzt auch gerade offen, also allein Coca-Cola hat 1,54%, Pepsi ist ja noch ein bisschen höher, also genauso, also ungefähr 3%. Das heißt, von 100 Euro, die ich investieren möchte, nachhaltig, gehen 3 Euro jeden Monat dann in die größten Plastikproduzenten der Welt.
Jetzt könnte man natürlich sagen, für diejenigen, die die Standards machen, naja, die Coca-Cola Company und auch die Pepsi Company macht es aber nicht selber mit dem Plaste, sondern die haben ja Abfüllanlagen und das machen wieder Tochterfirmen von denen und das zählt dann nicht ganz so rein, haben die Lizenzverträge.
Cola macht das. Die haben das
Outcross Pepsi nicht. Pepsi hat das teilweise auch mit. Das, mit diesem, was letztens die Übernahme war, was Carlsberg genommen hat, die füllen ja auch ab über Britvic.
Ja, aber sie also, sind faktisch mit.
Ich bin ja bei dir, ja.
Und da ist die Frage, ist das jetzt nachhaltig, ja, man muss oder es halt, nein?
Genau,
ja, das ist also, und das ist, glaube ich, so die Krux, was wir hier von Anfang an so ein bisschen mal darstellen wollen.
Ich habe noch den mitgebracht, den iShares MSCI Europa. Einfach mal, um mal zu sehen, okay, wie ist es denn hier in dem europäischen Raum? Ja. Sind 5 Jahre 57%. Man hätte also den Markt nicht geschlagen in den 5 Jahren. Das ist auch eine relativ schwache Performance, also im Vergleich, muss man sagen. Top 10, Schneider Electric, ASML, Novo Nordisk, L'Oreal, RELX, Zürich Versicherungen, Hermes, München Rück und AXA. Okay, auch spannend würde ich sagen, gehe ich sogar mit, auch mit den Firmen, würde passen, muss aber dafür dann ein bisschen weniger.
Ich muss jetzt nochmal dazwischen grätschen kurz.
Bitte.
Der MSCI Europe SRI hat aber den MSCI Europe geschlagen. Der MSCI Europe, ne, der hat in 5 Jahren 50% gemacht. Ich mach mal ganz kurz auf, du hast ja uns gerade die Top 10 hier angeschaut. Vergleichen wir mal. Position 1, Novo, haben wir auch. ASML haben wir auch. Nestlé ist hier nicht drin.
Ja, würden aber jetzt viele auch sagen, so, ne, ob das so.
Genau.
Ethisch, AstraZeneca,
haben wir hier auch nicht in den Top 10. Shell, na gut, ist klar, fliegt raus, aber Shell ist natürlich brutal gut gelaufen auch. Roche, haben wir auch mit dabei. Novartis, hier haben wir die Schweizer. Die Schweizer fehlen hier so ein bisschen. Na gut, die, ja doch, oder?
Zürich Insurance.
Ja, aber die CRH ist ja auch die, die machen ja Zement und so. Zement ist ja jetzt auch, wenn man sieht, dass dann die Strände abgesaugt werden. Alles ein bisschen
Strände.
Ja, für den Sand, ja.
Das hast du schön gesagt.
Das ist alles ein bisschen schwierig.
Kriegt doch anders Sand her, aber.
Wenn der Harry irgendwann nicht mehr an die Nord- oder Ostsee kann, weil wir dann auf einmal direkt schon in Hamburg sind.
Hauptsache, mein Malle ist sicher.
Ja, also das ist, glaube ich, genauso der Punkt. Man muss, ich persönlich finde, das ist alles, ja, Augenwischerei.
Ja, also Amundi habe ich noch mitgebracht, MSCI World SRI Climate Net Zero, den gibt es noch nicht so lange, erst seit Januar 2024, da würde ich sagen, sind die ersten Top 10 tatsächlich recht vertretbar.
Ja.
9% haben die gemacht, ist auch nicht wahnsinnig viel in diesem ersten Halbjahr, aber wäre für ein ETF ja insgesamt zumindest im Durchschnitt gut. Microsoft, Tesla, Novo Nordisk, ASML, Home Depot, Adobe, Texas Instrument, Denner hier, Disney und Intuit, ich glaube, da kann man durchaus mitgehen. Das sind natürlich auch viel, auch immer so die Software-Sachen, ne, wo man eben kein viel, also nicht viel Schmutz hat, muss man ja auch sagen. Am Ende kann man natürlich moralisch immer alles auch zerreden im Detail. Ja, man, vielleicht muss man auch manchmal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Das muss man natürlich dann auch für sich selber entscheiden, ist auch keine Frage. Und wäre vielleicht noch eine Idee oder vielleicht ein ETF, ETF 143 heißt der von Amundi, der vielleicht so ein bisschen vertretbarere oder wo man vielleicht nicht ganz so die größten Zweifel hat von den ETFs ist eher i-seitig. Aber wie gesagt, ich will das gar nicht auch beurteilen. Am Ende des Tages muss ja jeder selber seine Kriterien festlegen. Ja. Und das ist ja das Schöne. Man kann auswählen aus einem riesen Potpourri aus vielen Unternehmen, die auch wirklich sauber arbeiten, die ihr Personal sehr gut behandeln. Das
sind auch immer die eigenen moralischen Standards, ja.
Absolut, genau.
Das ist, finde ich es geil, dass ich Plastik mit dabei habe. Dann nehme ich halt den von der UBS. Wenn ich es nicht geil finde, dann nehme ich halt den vielleicht von ESG oder so.
Aber am Ende gesagt, vielleicht sind auch dir die Standards so gesehen, dass man vielleicht auch, ich sag mal, die Pepsi oder so, da sind die Flaschen, die Plastikflaschen natürlich auch recycelbar und werden vielleicht auch recycelt, vielleicht haben die auch mehrere Leben, was auch immer. Muss man natürlich dann auch immer im Zweifel, hat es halt immer sehr viel Aufwand, das auch mal wirklich zu recherchieren, zu sagen, okay, wir gehen jetzt richtig tief rein und gehen ja schon fast die ZDF-Reportage und sehen das ganz kritisch. ESG-Standards ist natürlich der MSCI USA ESG auch mal noch ein spannendes Ding. 5 Jahre 100% gemacht, wenn man sagt, ESG reicht mir so als, oder da möchte ich auch die Ambition mitnehmen. Ja. Da zum Beispiel Top 10 mit dabei. Microsoft, Nvidia, also die Klassiker, Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Eli Lilly, Texas Instrument, JP Morgan Chase und United Health Group.
Ich habe jetzt mal noch den normalen ohne ESG. Der hat dabei Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon. Haben wir auch, richtig? Mhm. Alphabet, Meta, Eli Lilly, Broadcom, Tesla.
Ja, also eigentlich genau das Gleiche. Ja. Also die obersten sind immer das Gleiche. Das liegt ein bisschen daran, weil die Top-Performer natürlich diesen auch ETF nach oben.
Nachhaltig sind.
Ne, die führen das Unternehmen nach oben. Ja. Sie haben jetzt keinen klassischen Industrieprobleme. Die haben auch keine Geldprobleme, um ihre Personal irgendwo ein bisschen schlecht zu bezahlen oder schlecht zu behandeln. Also sprich, man kann sich damit leicht machen, einfach die Big Techs rauszusuchen, auch die wirklich großen, starken Unternehmen der Welt. Und da hat man auch sehr viele, die eben nicht dreckig sind oder da einen schlechten Umgang pflegen mit ihren Mitarbeitern und so weiter und so fort. Insofern, glaube ich, gibt es da viele, viele Möglichkeiten. Witzig, der Amundi S&P 500 ESG gibt es ja seit Oktober letzten Jahres, hat 26% gemacht, eigentlich gut und beachtlich. Auch wieder die Klassiker mit dabei, aber auch Exxon halt, wie schon angesprochen.
Ja.
Das ist natürlich schwierig, würde ich sagen. Und das meine ich immer mit ETFs, wo man dann sagt, hat man auch manchmal Unternehmen dabei. Hätte ich jetzt so nicht bespart. Ne? Trotzdem muss man sagen, gibt es ein paar, die einfach auch besser gelaufen sind.
Ja.
Als der normale iShares MSCI World mit 82% in 5 Jahren, muss man sagen. Zum Beispiel der Xtrackers MSCI USA ESG mit 120%. Hut ab. Nicht schlecht, ne? Kann man durchaus machen. Auch der iShares MSCI USA ESG hat 100% gemacht. Auch sehr, sehr gut.
Aber du hast halt auch den USA-Klumpen.
Den hast du ja fast in jedem ETF,
muss man sagen. Also in dem MSCI World hast du den nur bedingt. Also da hast du vielleicht 70% USA. Das ist ja so ein bisschen, ich glaube, da kommt auch die Outperformance natürlich her. Aber
ja, ob du nun, also,
was würdest du denn jetzt machen? Wenn du jetzt investieren wollen würdest.
Genau, also tatsächlich, tatsächlich würde ich einfach mal.
Erzähl es ruhig, du dreckige Sau.
Also du weißt ja, ich habe kein einziges Ölunternehmen in meinem Depot, weil ich sehe Tabak gar nicht so kritisch, weil ich meine, die gehen tatsächlich in die richtige Richtung, es ist weniger schädlich und am Ende des Tages muss jeder selber entscheiden, ob er raucht oder nicht. Und was die Social-Geschichten sind, die gut Geld verdienen, können am besten bezahlen. Das ist ja auch Fakt. Und dass Amazon nicht der schlechteste Arbeitgeber ist, ist mittlerweile auch relativ oft bekannt. Aber wenn man nicht nur
RTL gelernt.
Ja, auch so weiß man das. Also alleine Aktienbeteiligung und so, da muss man ja nicht wundern, dass die besser dastehen eigentlich, als immer medial auch gepusht wird von irgendwelchen Kritikern. Insofern, ich bin eher der Fan von, ich habe mein Depot und da sehe ich auch, dass die mit meistens dabei sind, witzigerweise, auch die Großen. Und wenn mir was aufstoßen würde, würde ich es wahrscheinlich dann auch hinterfragen bei dem einen oder anderen Unternehmen. Und dann wäre mir die Rendite nicht unbedingt das Allerwichtigste. Aber ansonsten muss ich sagen, fällt es mir fast schwer, hier einen rauszupicken, den ich bevorzugen würde. Wenn es bei SRI ist, würde ich wahrscheinlich auch den UBS MSCI World nehmen.
Ich wäre beim iShares MSCI World SRI mit dabei. Warum? Weil der noch ausschüttend ist.
Okay, das wäre natürlich auch nochmal ein Punkt. Der zahlt
noch eine Dividende. Ihr wisst ja, ich bin da größerer Fan von. Und das gefällt mir eigentlich ganz gut. Wir haben so 1,4-1,5% Dividendenrendite. Und die erhöht sich auch im Schnitt in den letzten Jahren um 7,5%. Und man hat halt nichts mehr dabei, was raucht, stinkt und knallt. Das ist halt so.
Und zählt man Alkohol eigentlich auch da rein? Weil wenn man Tabak so verteufelt, ist ja die Frage,
kommt,
ob dann...
glaube ich, auf den Portfolio-Manager drauf an.
Ja, ne? Und wäre das wie auch standardisiert, ne? Das ist ja die Frage. Weil
aber schreibt uns...
Zucker wäre ja auch schlecht.
Ja.
Da geht es ja gleich weiter, ne? Da sind die ganzen Süßwarengeschichten weg. Und warum ist denn Nestlé mit dabei? Haben ja auch Süßwaren.
Also, das stimmt. Weil die Umsätze nicht steigen.
Ja.
Weil es halt die Bemühungen, das ist ja die Bemühungen dahinter. Ja. Ah nee, dann wär's ja beim ESG. Naja, schreibt uns gerne mal eure Meinung zum Thema nachhaltiges Investieren in die Kommentare.
Übrigens, wir haben abgestimmt und das wollte ich noch mitgeben. Wir haben die Community nämlich gefragt, setzt ihr auf ESG, setzt ihr auf SRI oder eben auf Nichtsrendite, ist mir wichtiger. Und 7% war ESG, SRI 15% und nichts waren tatsächlich 78%, also die quasi selber entscheiden, ob das jetzt in ihren moralischen Vorstellungen in die Investition passt oder nicht. Und ich hätte es in etwa so erwartet auch, das Ergebnis. Also zwischen ESG und SRI, da hätte ich jetzt keine klare Meinung gehabt, aber ich hätte mir schon gedacht, dass ein Großteil gar nicht so sehr drauf achtet, ja.
Ist leider so.
Naja, was heißt leider? Ich meine, wenn du ein Depot mit Einzelwerten hast, die am Ende des Tages auch fast alle vertreten sind in den jeweiligen SRIs, dann passt es ja auch.
Kommen wir zur Investmentidee der Woche. Auch, oh na, meine wird noch mit Benzin ein bisschen getankt. Also, ich würde anfangen.
Ja.
Ich habe die Woche, du weißt, wir sind beruflich Kunden bei Sixt. Und da habe ich mit Sixt gesprochen und da hat mir der freundliche Mitarbeiter der Station gesagt, dass die erstmal die Hälfte der Leute da rausgekachelt haben. Und die meisten jetzt auf den Trip sind, die sollen doch Self-Check-Ins machen mit diesen ganzen Keyboxen etc., dass du dir einfach selber das Auto, ich erlebe das schon häufig im Ausland, da kommt, wenn ich lande, kriege ich schon die SMS, suchen sie sich jetzt ihr Auto aus, gehen sie direkt zum Schlüsselcounter und ganz ehrlich, Marcel, das ist schon geil. Und am BER ist es so, liebe Mitarbeitende, ich bin nicht sicher, wie lange ihr dort noch arbeiten sollt für Sixt. Weil selbst wenn du dann das nicht machst und du gehst zum Schalter, dann zeigen sie dir, wie einfach du das hinkriegst.
Früher merken es eigentlich, ne?
Ja, schwierig. Aber was schwierig für die Angestellten ist, ist natürlich gut für die, nicht für die Umsätze, sondern für die Gewinne von Sixt. Und ich glaube, hier könnte es zu einer Überraschung kommen. Und deswegen ist Sixt meine Investment-Idee diese Woche.
Ja, Disclaimer, vielleicht eher sogar Trading-Idee, ne? Könnte man fast schon sagen. Weil auf langen Frist, es wäre meistens sind es ja kurz, auch kurzfristige Effekte, sprich einmal
ein Kreis. Das könnte ja dann noch besser sein, wenn dann die Umsätze sogar nochmal anziehen.
Ja, die Frage, genau, ob die, genau, wenn dann noch irgendwo ein Szenario wäre, was die Umsätze pushen würde, wäre es natürlich interessanter. Ja, weil die Aktie fällt natürlich
gerade wie ein Stein. Ja, aber du kannst die Mietwagenpreise dann senken, wenn du weniger Personalkosten hast und das könnte die Umsätze auch wieder pushen.
Kann sein, ja. Ist ein Argument, okay. Gehe ich mit. Es liegt, die, wie sagst du jetzt zuletzt immer ganz oft, liegt tot am Loch. Ist das ein Golfspruch?
Ja.
Ja, okay.
Das ist, wenn der Golfball direkt verhungert, kurz vorm Loch.
Okay, wenn er zu weit gelaufen ist, dann ist er nicht verhungert.
Dann ist er nicht verhungert. Dann man soll ja eigentlich, man soll immer so putten, also am Ende, das nennt sich putten, wie Minigolf, nur nicht so spannend, ohne Looping. Da ist es halt so, der Ball soll hinter dem Loch landen, enden, stoppen, weil 100% der zu kurzen Putts gehen nicht ins Loch. Und du hast immer noch eine Chance, dass der drüber rollt und reingeht. Deswegen.
Ich erkenne die Logik. Ja,
gut.
Also ich sag mal, Sixt ist etwa da, muss man ja sagen. Sie sind ja wirklich extrem runtergekommen und die Unterstützung bei, ja, muss ja fast schon sagen, 60 Euro ist natürlich, ich finde, ziemlich gut. Ist, ja, und die können das bezahlen. Das ist das Nächste. Ja. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass man jetzt ja schwierige Phasen hätte, wo man das nicht bezahlen könnte. Ich habe jemanden mitgebracht, deren Quartalszahlen mich wirklich beeindruckt haben und dessen Bewertung nicht mehr so hoch ist. Als ich sie mal hatte, war die Bewertung deutlich höher und zwar IQVIA. Ein Unternehmen, das sich so ein bisschen in den Biowissenschaften wiederfindet und da ja auch, ich sag mal, zuarbeitet den großen Pharmaunternehmen und die Zahlen waren wirklich gut. Die Prognose ging etwas rauf und dementsprechend die Bewertung gar nicht mehr so üppig. Gefällt mir an sich sehr, sehr gut. Kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. IQVIA, alles groß geschrieben, so lautet zumindest der Unternehmensname und die sind da schon, naja, ich sag mal relativ breit aufgestellt, sind auch kein kleines Unternehmen und auch kein Small Cap oder irgendwas, ne, wo man sagt jetzt hier, hohes Risiko, sind schon sehr gesetzt, haben wirklich wahnsinnig wichtige Kontakte im Life Science Bereich, kann man sich mal anschauen und ja, Analytik, Technologie, klinische Auftragsforschung, all das ist mit drin und nach den Zahlen muss ich sagen, ich weiß nicht, was du in den Kennzahlen siehst, aber ich würde sagen, kann man durchaus vertreten in der Bewertung.
Ja, also man merkt, sie sind ein Wachstumsunternehmen. Sie haben noch ein paar Hausaufgaben zu erledigen bei den Margen. Auch scheinen sie relativ hoch verschuldet zu sein.
Ich glaube, das lag an Übernahmen, ja.
Ja, die Cash-Conversion ist gut, die Kapitalrendite, das muss noch ein bisschen besser werden. Aber wenn sich das alles verändert, glaube ich, hat man hier eine schöne Chance und ein schönes Unternehmen. Ausblick nächste Woche, lieber Marcel.
Ja,
Quartalszahlen,
auch da wird es alles. Sehr viele Quartalszahlen geben. Es war jetzt schon in dieser Woche sehr, sehr stark und nächste Woche ist ja die KW 31 und da haben wir zum Beispiel die Zahlen von F5 Networks. Heineken wird berichten.
Ich bin nächste Woche in Amsterdam.
Siehst du, bringt gleich wieder was mit. Also natürlich Heineken. McDonald's, ja, das hätte man es falsch verstehen können. Na, egal. Monolithic Power Systems ist dabei. Wir haben Zahlen, die wir sehen werden von American Tower. Auch das sicherlich wichtig. Auch Arista Networks wird berichten. Mhm. So die KI-Thematik wird wieder dabei sein. Wenn es unsauber sein soll, auch BP. Ecolab, auch spannend. Sicherlich, du bist ja auch immer mal da am Blick, um da mal was halt zu investieren. Aber
die muss man eigentlich, glaube ich, auch stumpf einfach mal kaufen.
Ja. L'Oreal ist mit dabei. Merck, Microsoft, Mondelez werden berichten. PayPal, Pfizer, Procter & Gamble, Public Service, Public Storage ist mit dabei. Also wirklich rundum S&P Global und noch viele, viele, viele mehr. Wir werden berichten natürlich auch Starbucks und Stryker. Und dann, werden wir natürlich all das verfolgen. Natürlich auch die Big Techs sind mit dabei. Und wir werden drauf eingehen.
Dividenden gibt es am Montag von Omega Health, Investor, Blackstone Group, ASML. Am Dienstag geht es weiter mit Delta Airlines. Am Mittwoch Texas Instrument, Morgan Stanley. Am Donnerstag Realty Income, Annen wird bezahlen. Und am Freitag dann Heineken und Norfolk Southern. Marcel, ich bedanke mich bei dir. Schön, dass ihr alle heute wieder eingeschalten habt. Nächste Woche Remote. Du bist im wohlverdienten Urlaub. Und deswegen lass dich auch nicht wegsaugen vom, wenn die bösen Strandsauger kommen.
Strandsauger.
Und deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt einen Deckel drauf und dann bleibt mir eigentlich nur eins zu sagen. Wir sind deine Aktienbuddies und wir sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden und dann auch in diesen zu investieren. Also, tu uns einen Gefallen und bleib dabei bei deinen beiden Aktienbuddies von Modern Value Investing. Ciao.
Ciao.